Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag.
Moin. Hustest hier in die Intro rein, oder was?
Was denn? Hat doch niemand gehört.
Hört man das nicht über die Intro, wenn du da rein hustest?
Nö.
Nee?
Kommt alles raus.
Ach, das wird rausgemischt. Aber es sind doch, wie heißt das? Es sind doch alltägliche Geräusche. Organisch, wollte ich sagen. Organisch klingt das dann, wenn da Huster und Nieser drin sind.
Okay. Rülpser. Klingt sonst nicht organisch genug?
Naja, bis jetzt war mir auch nicht bewusst, dass du die ganzen Huster und so rausnimmst. Ich wusste das ja nicht.
Nee, normal, also wenn die irgendwo mittendrin sind, mache ich das auch nicht. Aber am Anfang, das, was wir hier während das Intro läuft machen, das ist nie drin.
Naja, wieder was gelernt hier.
Also, ja, kommt ein bisschen drauf an.
Aber gut, nicht zu lange palabern, weil ich bin ja nicht alleine heute. Lee ist mit im Haus.
Sonst alleine hättest du noch ein bisschen weiter palabert, oder was?
Herzlich willkommen bei den Bewegtbild-Banausen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke.
Ich hätte alleine noch weiter palabert, ja, zu deiner Frage, auf jeden Fall.
Ja, Was hättest du da so erzählt?
Ich hätte einige Anekdoten noch aus meinem DJ-Leben erzählen können vom letzten Wochenende, weil die waren schon...
Ja, ist da was Wildes passiert?
Nicht wild, aber schon mal wieder ein sehr ungewöhnlicher Schauplatz und sehr ungewöhnliches Klientel, drücken wir es mal so aus. Aber so Leute wie Timo und so, die könnten hier hellhörig werden, weil... ich wurde geladen oder beziehungsweise gebucht für einen Geburtstag, einen 40. Geburtstag von einer Dame, die primär Fan von den 80ern ist und von Rockmusik.
Okay.
Und hat mich gefragt, ob ich das kann. Und ich so, ja, Rock.
Ah ja,
komm. Was ist das für eine Frage? Und Rock mag ich und 80er auch. Insofern sind wir uns da einig geworden. Und was ich ja mal gerne mache ist, weil das ja schon wie bei Filmen, ist das ein sehr umfangreiches Genre. Und dann, um das Ganze ein bisschen so einzuschränken, habe ich gesagt, so, du kannst mir mal ein paar Tage vorher so ein bisschen deine Lieblingsbands schicken, so, also was du besonders magst. Und da hat sie mir so ein paar Bands geschickt, wo sie meinte so, ja, mag sie ganz gerne, aber so in der ersten Hälfte darfst du auch so ein bisschen Ärzte sein und so hin und her für ihren Sohn, der ist zum Beispiel großer Ärzte-Fan und so, der ist halt irgendwie 7 oder so. Ich so, ja gut, kein Problem. Da gucke ich mir die anderen Bands an, da war das genau die Richtung, die ich am wenigsten, wo ich mich am wenigsten auskenne und wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Weil das ist so...
Moment mal, Ärzte fällt für sie dann unter Rock, oder?
Ja, ja, Ärzte fällt schon auch unter Rock, aber okay. Das, was sie primär hören wollte, war so dieser Melodic Rock à la Evanescence.
Oh Gott.
Subway to Sally. Rammstein hat sie noch aufgezählt und so. Aber die ist halt so auf diesen mittelalterlich angehauchten Rock so hängen geblieben. Und da kenne ich mich ja überhaupt nicht mit aus.
Ja, okay, ist auch nicht geil.
Da habe ich mir 3 Tage vorher, habe ich mir von Erik noch irgendwelche Bands zuschicken lassen, weißt du, so eine Playlist. Da hat er mir noch irgendwie 50 Songs oder so rüberflanken lassen und die haben mich tatsächlich gerettet, weil ich wusste, es ist eine Stunde von Berlin. Da bin ich da hingefahren. Da ist das so ein Waldweg rein, irgendwo in der Wildnis, in der Pampa, irgendwo Dresden, Richtung Dresden, irgendwo raus, keine Ahnung. Dann ist mein Navi mitten auf diesem Waldweg plötzlich so, ja, sie sind angekommen so, ihr Ziel ist erreicht. Ich gucke links und rechts irgendwelche Felder. Ich so, was?
Naja, je nach Party, ne? Ich war mal auf so einer Goa-Party mitten im Wald.
Goa-Party, ja, ja, gut, da passt es ja. Das sind ja, Goa sind ja, diese Goa-Anhänger sind ja so die Hippies der Techno-Szene. Und,
Warst dann du dann falsch,
die,
oder?
Nee, ich habe die angerufen und sie meinte so, nee, sie glaubt, ich bin richtig, ich muss nur den Weg noch weiter durchfahren. Und dann bin ich den Weg halt weitergefahren und dann kam auf der rechten Seite, kam halt so ein Landhaus. So, sah aus wie so ein Wirtshaus aus Herr der Ringe oder so, weißt du? Und da saßen die dann so auf Bänken draußen, haben dann so getrunken. Und sie meinte so, ja, und du legst da oben auf und oben auf dem Berg war halt so eine Scheune. Halt so ein anderes Holzhaus. Und dann gehe ich so hin und das ist halt wie so eine Scheune und da sind auch so Bänke drin und dann, das ist alles voll ländlich. Draußen haben halt so die Kiddies irgendwie mit so Boomerangs gespielt. Die haben ganz schlau, die haben so 2 Typen engagiert, die sich um die Kinder kümmern.
Oh.
Dass die Eltern dann nicht so irgendwie einen Hassel haben mit den Kindern und feiern können und die Teenager haben dann die Kinder bespaßt, so mit irgendwelchen Spielzeug und mit Frisbees und so. Und das war natürlich auch ganz cool.
Okay.
Und dann waren so, und dann habe ich so aufgebaut, weil es war so 20 Uhr und war noch Tag draußen und die Kiddies haben gespielt und einer von den Kiddies kam so rein, so ein, hat so lange Haare gehabt, weißt du, so, sah schon auch ein bisschen nach Metal aus, obwohl er irgendwie 8 war oder 7. Meinte ich so, was ist denn deine Lieblingsband so? Und normalerweise kommt da mal so Apache oder so, keine Ahnung. Also sowas kennt, so kenne ich das. Da sagt er, Scorpions, Alter. Der ist 8 Jahre alt. Das ist Scorpions, sein Lieblingsband. Ich so, okay, ist schon mal abgefahren.
Ja.
Und stellt sich raus, die stehen voll auf diesen Mittelalter-Rock. Da sind halt so Bands wie Feuerschwanz zum Beispiel, so heißen die. Oder Tanzwut und wie die alle heißen. Und die machen halt so deutscher Mittelalter-Rock.
Oh Gott.
Und da sind die voll zu abgegangen. Und da habe ich voll viel von Erik bekommen. Und habe das so eingestreut. Und die haben da alle mitgesungen und sind da im Kreis getanzt. Und yippie, und hier so ist es so, wie so eine Herr-der-Ringe-Party. Und das war irgendwie ganz lustig, weil nachher habe ich dann rausgefunden, in der gleichen Location bei diesem Wirtshaus und dieser Holzscheune spielen die so Dungeons and Dragons Events. Klar. Weißt du, so richtig mit Kostümierung, und der eine ist dann irgendwie als Priester verkleidet und der andere irgendwie als Elf und okay, weiß ich was.
Wow.
Und da machen die da ihre Rollenspiele mit Dungeons and Dragons seit Jahrzehnten so. Und das ist in der gleichen Location, wo jetzt praktisch der 40. Geburtstag stattfand. Und die Musik ist halt auch dementsprechend, geht halt in die Richtung so. Auch wenn die links und rechts natürlich auch zu anderen Sachen gefeiert haben. Aber es...
Ja, hat natürlich den Vorteil, wenn du so eine Location hast, kannst du Lärm machen ohne Ende, stört niemand.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Da war gar nichts. Da konntest du auf jeden Fall Lärm machen, das hat da niemanden genervt. Und die hat noch die Anlage schon komplett da. War schon irgendwie ganz witzig, aber war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. So von, weißt du, einen Tag vorher noch fett im Club irgendwie vor 20-Jährigen, die irgendwie zu Deutschrap abgehen, und dann am nächsten Tag war ich an so einer Scheune da irgendwo in 100 Kilometer von Berlin. vor Dungeons and Dragons mittelalterlichen Menschen, die 300 Jahre zu spät geboren sind.
Und ging das dann auch so lange oder haben die dann früher Schluss gemacht?
Nee, die haben dann, also bis 2 war angesetzt, und dann haben die tatsächlich, auch wenn die noch sehr tanzwütig waren und 2:10 noch da volle Tanzfläche hatten, meinte ich zu ihr, willst du denn, also müssen wir um 2 fertig sein oder willst du um 2? Sie meinte so, ja, das reicht dann auch. Machst du um 2 halt einen Rausschmeißer und so, und dann der Rest kann hier irgendwie, weil der eine hatte so eine Box bei, diese so eine Riesenbox, die er so hinter sich hergezogen hat.
Haben sie alleine weitergemacht.
Ja, ja, genau. Und da kam halt Musik raus, bevor ich gekommen bin, über Bluetooth. Und die hat er dann wieder angeschmissen. Und dann haben die da noch ein bisschen weitergefeiert, als ich da abgebaut habe und so. Aber haben applaudiert und waren super dankbar. Und offensichtlich war die Mischung dann voll okay. Weil ich habe zwischenzeitlich, kam dann auch so, du hast so ein paar Metalheads dazwischen gehabt. So, und die haben sich natürlich gefreut, wenn ich da irgendwie Slipknot und so gespielt habe. Und haben dann dazu gefeiert, zwischendurch so 3-4 von diesen mittelalterlichen Songs. Da meinte sie so, und dann wieder ein bisschen Ärzte so. Also ich wusste schon, in welche Richtung das geht, aber dann auch wieder so 80er gespielt, ein bisschen Kim Wilde und so. Und das hat alles gepasst, weil
okay,
Publikum war ein bisschen älter. Und die Kinder haben halt auch so zu diesen ganzen Sachen, die eigentlich vor deren Zeit waren, die haben die halt auch alle getanzt, so weißt du. Und war schon ganz lustig. War mal wieder so ein Event, wo ich gesagt habe, oh gut, das war mal abgefahren. Jetzt nicht die Riesen, also war jetzt so eine 40 Köpfe vielleicht, also jetzt auch nicht die Riesentruppe, aber irgendwie war es ganz witzig.
Lustig, dass sie sich dafür extra einen DJ holen, ne?
Ja.
Ja.
Auch noch so einen.
Hat
so
ja auch noch so einen.
Siehst du mal, ja. Früher mit Paris Hilton aufgelegt, jetzt in der Scheune.
Ja, geht weiß bergab. Nicht, ist das bergab? Ja,
ja, ja, wahrscheinlich. Ich denke schon, ja, es klingt nicht nach Upgrade.
Ja, ja, weiß ich nicht, also Paris Hilton ist jetzt auch nicht für viele so der Ort, wo man sein will.
Was war denn einen Film von ihr nicht gesehen in ihrer Filmografie?
One Night in Paris.
Er wollte auf jeden Fall da sein.
Doch, den kenne ich.
Den kennst du auch. Ja. Mhm. Den habe ich ja nie gesehen. Ihre
Filmografie abgehakt quasi.
Nee, ich
wobei,
mich dann
nee, House of Wax hat sie
ja
auch mitgespielt.
Ah ja, stimmt, da hat sie auch mitgespielt, ja.
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Siehst du, doch nicht abgehakt.
Nee.
Ich habe mich vehement dagegen gewehrt, weil sie ja meine Chefin war. Insofern konnte ich ja nicht. War dann unangenehm, mir da irgendwelche Filme von ihr anzugucken. Also
ja, verstehe ich.
Da verliert man ja irgendwie die nötige Distanz. Den Pamela Anderson-Film habe ich damals gesehen, den sie mit Tommy Lee da auf dem Boot gedreht hat.
Ja, den kenne ich auch.
Ah, guck mal, Lee hat sie alle. Da wollte man wissen, wo der Hype her ist. Als Filmkonnoisseur muss er natürlich wissen, worüber die Welt redet.
Natürlich, also hallo, wir haben hier Auftragsfilme, die sehr pornografisch sind, auch heute.
Oh ja.
Haben wir einen davon, Übergang.
Mega Übergang.
Wir besprechen Filme. Und eigentlich können wir fast mit dem einsteigen.
Wir können mit dem einsteigen. Wollen wir Lose später ziehen, weil das ist die letzte Episode des Monats. Also jeder von uns zieht noch 2 Lose.
Machen wir später.
Machen wir später, okay. Ja, weil wir haben 20 Lose für euch in der letzten Episode gezogen, als ob das nicht schon reicht. Aber wir wollen natürlich die offiziellen 2 Lose für November auch noch, für Oktober, sorry. Auch noch aus dem Topf fischen, aber das machen wir nachher.
Ja.
Also machen wir jetzt Love, ja?
Machen wir. Also den Film.
Ja, danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Ich hatte schon die Hose aus.
So schnell kann es gehen, ey.
So schnell kann es gehen.
Aufpassen, ja, bei dir.
In meinem Alter, da musst du nehmen, was kommt. Also. Kannst du nicht mehr aussuchen.
Danke. Na, danke.
Ja, sorry.
Gut. So. Ich gehe davon aus, dass ich anfangen muss. Und
ja, meine Frage, wie auch in der Support-Episode. Ich habe auch hier keinen Durchblick. Wie viel steht's denn?
Oha.
Beim Punkteraten.
Willst du das wirklich wissen?
Hier gibt es offensichtlich kein Happy End mehr für mich, kein mögliches.
Nee, aktuell steht's. Warte mal, bei 50 haben wir angefangen, ne? Steht 5-0.
5-0, Alter?
Ja.
Dann muss ich heute einen Ehrensieg holen, wenigstens. Das ist mein Ziel.
Okay.
Alright.
Sehr schön, keine Nullrunde. Gut, ich habe hier sehr mit mir gehadert, weil du kanntest den schon, ne?
Nein.
Ach so. Dachte, den hättest du auch schon gesehen.
Nee, ich bin in der Hinsicht Robzi sehr dankbar, weil das ist der letzte Gaspar Noé Langfilm, der mir noch fehlte.
Ach, nice.
Das ist meine einzige Lücke gewesen. Insofern habe ich jetzt.
Ach, wirklich? Seinen ersten kennst du auch?
Menschenfeind war doch der erste.
Menschenfeind? Nee, wie hieß dann der dann? Oder einer? I Stand Alone war einer der frühen noch, ne?
Das ist ein Kurzfilm.
Das ist ein Kurzfilm?
Ja, ja. Also Menschenfeind war sein erster Langfilm.
Ach nee, das ist ein Menschenfeind. Der heißt auf Englisch I Stand Alone.
Ach so, ja.
Oder? Ich glaube, ja, das ist Menschenfeind.
Ja, den hatten wir hier. Das war auch eine Premiere. Mhm. Love war tatsächlich der einzige, der mir noch gefehlt hat von den. Außer jetzt der noch nicht offiziell raus ist.
Mhm. Ja, ich habe ja, ich habe da einige nicht gesehen. Vortex fehlt mir ja noch.
Mhm.
Und so, Climax habe ich auch nicht gesehen.
Hast du gesagt?
Warte mal, hatten wir Vortex hier besprochen?
Also Vortex habe ich hier besprochen und Climax hast du, glaube ich, mal nachgeholt.
Nee, das war der Tanz mit den Tänzern.
Ja, genau.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Was?
Nee.
Bist du sicher?
Ja.
Sehr komisch. Bei mir war so, als hätten wir uns über die Musik des Films unterhalten und so und dass du den irgendwie nicht so geil fandest wie ich, als ich den rezensiert habe.
Das wäre so cool, wenn du das besser wüsstest als ich. Ey, warte mal, ich gucke nochmal nach.
Ich schwöre, mir war so, als wenn du den mal nachgeguckt hast.
Du hast recht.
Dieser Lee, Alter.
Ja, einen Stern habe ich dem gegeben.
Ein Stern?
Mhm.
Okay.
Alter, du hast recht. Ja, ja, ja. Oh Gott. Guck mal, geil, ey. Schon wieder verdrängt. Was ein Horror.
Aber ich glaube, den du nicht gesehen hast, das ist dieser Vox Lux, oder wie der heißt. Nee, nicht Vox Lux, Lux Eterna.
Ja, aber das ist doch ein Kurzfilm, oder?
Der geht, glaube ich, 70 Minuten oder so, aber ein Kurzfilm ist nicht wirklich.
Okay, nee, aber stimmt, den kenne ich auch nicht.
Das ist der dir fehlt, dieser.
Und ich überlege gerade, war jetzt Vortex, doch, den haben wir hier besprochen.
Vortex haben wir hier besprochen, ja, genau.
Okay. Mhm. Guck mal, dann habe ich ja doch fast alles gesehen. Lux Eterna geht 51 Minuten. Ja.
Ich glaube, unter 50 gibt man als Kurzfilm, oder? War das nicht so? War das nicht die Grenze?
Echt?
Ich glaube, 50 Minuten gelten.
Ich glaube, eine Stunde musst du schon. Wie auch immer, egal. Ist ja Latte. Aber egal. Du hast jetzt auf jeden Fall alles gesehen. Hast du dann auch so seine Kurzfilme und Co. geguckt? Nee. Oder?
Nee. Ich glaube, ich kenne tatsächlich diesen Kurzfilm, auf den Menschenfeind basiert. Damals, der ja noch davor kam.
Ja.
Den habe ich gesehen. Alle anderen Kurzfilme glaube nicht.
Okay. Naja, der hat ja schon viel, auch ein paar Musikvideos und so, ne?
Ja, ja.
Gaspar Noé.
Enfant terrible. So, jetzt warst du beim Raten.
Ach so. Ja. Ich sag 6.
Mhm. Ich sag 4.
Mhm. Interesting.
Ja. Ist lustig, weil wir hatten ja vorgestern schon in der Supporter-Episode einen sexy Film.
Ja, der geht schon hart in die Richtung.
Der letzte Tango von Paris. Und jetzt haben wir wieder einen Erotikfilm, aber neuerer Natur. Der ist von 2015.
Mhm.
Ja, und ursprünglich war dieser Film, glaube ich, als zweiter Film nach Menschenfeind direkt geplant.
Ja.
Und von diesem Streifen, also von Menschenfeind, der hatte zwei große Fans, nämlich Cassel und Bellucci hießen die. Und die waren damals ein Paar. Und die zeigten Interesse, mal mit Noel zusammenzuarbeiten. Und der hat ihn einfach mal das Drehbuch von Love geschickt, weil er gesagt hat, Alter, wenn ich noch so ein prominentes Paar habe im Zentrum, sind zwar ein bisschen älter, als ich mir vorgestellt habe, aber umso besser.
Ja, ich finde, ein siebenseitiges Script-Drehbuch zu nennen, irgendwie, da tue ich mich schwer mit.
Ja, ja. Aber unterm Strich war es denen trotzdem viel zu intim und die haben gesagt, so, wir werden hier leider passen. Aber das Trio fand ja dann doch noch zusammen für Irreversibel, wie wir wissen, im späteren Verlauf.
Ja.
Aber ursprünglich sollten die tatsächlich...
Ja, so ist dann Irreversibel überhaupt entstanden.
Ja, ja, stimmt. Das war dann der Alternativstoff.
Ja. Ja, und deswegen hat er den dann Jahre später nachgeholt.
Mhm.
Und nach seinen Angaben ist das ja eine Liebesgeschichte aus der sexuellen Perspektive.
Ja.
Ja. Und weil man das dann doch sehr explizit sieht, also es gibt hier halt wirklich sehr viele pornografische Elemente, hat auch dieser Film natürlich ein entsprechendes Rating. Das hat sich, glaube ich, aber auch verändert nochmal. Ne? Wobei es schon lustig ist, weil jetzt mal wie im direkten Vergleich zu Letzter Tango in Paris, der ja ein NC-17-Rating hatte oder immer noch hat, kommt der hier mit einem R-Rating daher, ne? Oder jetzt TVMA. Warum läuft der überhaupt auf IMDb als Fernsehfilm? Das ist ja abgefahren.
Was?
Naja, weil der ein TVMA-Rating hat.
Mhm.
Weiß ich nicht. Ja, aber da lief er auch in Cannes mit, wenn auch halt in einer separaten Rubrik. Und der hat halt fast überall ein 18er-Rating. Oder noch höher, wenn es geht.
Na. Ja gut, aber wie wir Gaspar Noé kennen, provoziert er auch gerne mit Stories oder mit einer 10-minütigen Vergewaltigung oder mit expliziten Momenten oder mit Gewalt. Hier ist es halt primär auf jeden Fall.
Glaubst du, das war hier auch der Versuch zu provozieren?
Ein sehr offenherziger Sex. Naja, das spielt schon mit rein, ja.
Ja?
Ja, denke schon.
Mhm.
Willst du mal die Handlung zusammenfassen?
Ja, wie gesagt, 7 Seiten Drehbuch, ne?
Mhm.
Deswegen ist schwer, hier große Handlungen zu erzählen.
Ja, viel go with the flow halt, so Rahmenhandlung und dann macht man was.
Ja, es ist halt schon auch wieder unnötig verkompliziert durch Zeitsprünge. Also es geht um die Beziehung zwischen Murphy und anfangs Elektra.
Mhm.
Wir sehen dann in Rückblenden, wie er die kennengelernt hat und so weiter, aber unterm Strich ist sie seine große Liebe. Er liebt sie wahnsinnig und wir sehen Sex zwischen den beiden in allen möglichen Positionen und Ausführungen und Orten. Und irgendwann zieht nebenan mal die Wohnung in einer Wohnung in Paris. Der ganze Film spielt sowieso in Paris. Kurz der Hintergrund. Murphy ist Filmemacher. Die haben sich auf der Filmschule kennengelernt. Und
wie der Name schon sagt, er ist kein Franzose, Einwanderer.
Ja. Er ist Amerikaner und heißt auch nicht zufällig so, wie tatsächlich niemand in diesem Film, was jetzt auch nicht gerade zur Subtilität des Ganzen beiträgt. Und Murphy liebt also Elektra. Die beiden wohnen in einer Butze in Paris und in der Wohnung nebenan zieht dann irgendwann eine blonde junge Dame ein, die 17 Jahre alt ist.
Mhm.
Da sind wir. Omi. Und Murphy ist schwer fasziniert und beim x-fachen Sex, den wir sehen zwischen Elektra und Murphy, sprechen die anschließend darüber, was es noch so an Fantasien geben könnte und da stellen sie fest, sie haben beide Bock auf Sex zu dritt mit einer Frau. Also einer zusätzlichen Frau. Und da wird dann die neue Nachbarin auserkoren und das dauert dann auch nicht lange, bis die mit im Bett ist und dann sehen wir wiederum viel Sex zu dritt und dann aber eben auch immer wieder mal Murphy alleine mit Omi.
Und Liebe zu dritt.
Das ist natürlich, das geht gegen die Verabredung und sowieso ist Murphy der Lutscher vom Herrn. Das ist unglaublich, was das für ein ätzender Typ ist, weil der nicht nur wahnsinnig unreif ist in seinen Aktionen. Klar, jetzt wird erzählt, dass der da als Student angefangen hat und dann halt kurz nach der Uni wird weiter erzählt. Der ist jetzt noch nicht wahnsinnig reif, aber er verhält sich halt schon wie ein sehr junger Teenager, der nie gelernt hat, mit seinen Emotionen irgendwie umzugehen.
Mhm.
Und ja, behandelt demzufolge sowohl Omi scheiße als auch eben Elektra und irgendwie sowieso alles und jeden um sich rum. Hat halt auch wirklich eine große Unsicherheit, die er mit sich rumschleppt. Und ja, jetzt ist halt das Problem, dass diese sexuellen Experimente, die da unternommen werden von Elektra und Murphy, dass die natürlich Kreise ziehen. Weil eben Murphy, gerade wenn es in Richtung Eifersucht geht, dann eben doch nicht so gut aufgestellt ist. Und dann kommt der Ex-Freund von Elektra ins Spiel, der ganz subtil auch Noé heißt, passenderweise vom Regisseur selbst gespielt wird. Und wir sehen auch zu Beginn des Films noch, dass das Ganze auch noch in die Richtung läuft, dass Murphy irgendwann ein Kind mit Omi hat. Und so setzt sich der Film, also die Chronologie des Ganzen peu à peu zusammen. Es gibt immer wieder so einzelne Versatzstücke, die wir geboten bekommen, wo wir dann eben sehen, wie sich Leute kennengelernt haben, wie sich das entwickelt hat, aber eben nicht chronologisch und zwischendurch halt immer wieder jede Menge Sex. Und das halt wirklich in einer recht expliziten Form.
Also,
wir sehen ejakulierende Schwänze, wir sehen Genitalien und alles Mögliche.
Hm. Du bist, glaube ich, auf einem ähnlichen Holzweg wie ich gewesen, weil ich glaube, die Nachbarin, Omi,
ja,
ist nicht die Frau, die er geheiratet hat. Das sind zwei verschiedene Schauspielerinnen, die sich sehr ähnlich sehen, was für mich sehr verwirrend war. Weil Nora spielt seine Frau. Nora ist seine Ehefrau. Gespielt von Isabelle Nicou. Und dieser Clara Christine,
Alter,
die Omi gespielt
stimmt,
hat, extrem ähnlich. Sind aber zwei
gleiche
Personen.
Ja, okay.
Habe ich nämlich auch erst nach dem Film rausgefunden, dass das nicht dieselbe ist.
Okay, gut. Trägt tatsächlich gar nichts mehr dazu bei.
Also, nee, tut's auch nicht. Ja. Aber es sind, also wie Lee meinte, diese Zeitsprünge, weil diese Handlung, die du gerade sehr chronologisch erzählt hast, die fängt tatsächlich an, dass er verheiratet ist, dass er
ja, zumindest ein Kind hat mit ihr.
Ein Kind hat mit ihr, genau, aber komplett irgendwie in diesem Selbstmitleid versinkt und sein Voice-Over bringt halt so Sätze wie, was mache ich hier nur? Elektra, ich muss zurück zu dir, du bist die Einzige, die ich liebe, was habe ich hier verloren, außer diesen kleinen Burschen, den ich ja mag und so.
Der Gaspar heißt.
Genau, der Gaspar heißt, auch sehr subtil. Während seine Freundin und deren Kind ihn halt irgendwie nerven. Und ich dachte nur so, Alter, verpiss dich. Weil, also Karl Glusman als Murphy, den hat man jetzt danach auch noch öfter gesehen. Wir hatten ihn in Devs, wir hatten ihn in Bike Riders und Civil War und so einen kleinen Rollen. Aber so richtig gut finde ich den nicht, Alter. Der hat irgendwie jedes Mal was von so einem Lappen, wie ich finde. Und
ja gut, ne? Hier soll es, glaube ich, auch so sein.
Ja, hier soll es auch so sein, ja.
Aber ich habe mich da schon sehr schwer mit getan, weil er nicht nur ein Lappen ist, sondern sich halt auch wirklich noch offensiv dämlich verhält und alles mit dem Arsch einreißt, was da ansatzweise an Gutem auf ihn zukommt. Und mit diesen ganzen Hinweisen auf eine Metaebene in Form der Namen, mit denen hier hantiert wird und eben auch nicht nur den Namen des Regisseurs, sondern dann auch seinem Auftreten und so. Also was will er uns da erzählen? Hm. Ist das hier alles der Versuch, irgendwie seine erbärmlichen Versuche, irgendwie Liebschaften auszuleben?
Ja, ist oder das, ja, das aus seinen Teenagerjahren, weißt du, so autobiografisch habe ich mich auch gefragt, weiß ich nicht.
Was glaubst du, in welcher Zeit das spielt? Weil ich finde, es gibt so viele Hinweise darauf, dass das nicht im Heute ist.
Mhm. Meinst du?
Deswegen frage ich dich.
Habe ich nicht hinterfragt, ehrlich gesagt.
Okay.
Also.
Hm.
Weil ich glaube, er telefoniert ja schon mit Handys, oder? Wenn er irgendwie angerufen wird von der Mutter und so. Das ist ja, glaube ich, schon ein mobiles Telefon oder so.
Na, okay, stimmt.
Das ist ja immer so ein Hinweis.
Ja, weil ich finde sonst so Klamotte und Möbel und so. Weil wir uns schon halt auch sehr viel drin befinden, logischerweise.
Hm.
Ja, weiß ich nicht, egal. Weil ich mich dann echt gefragt habe, so, ja, ist das jetzt nochmal auch ein bisschen, dann soll das früher spielen, weil wir dann eher in Gaspar Noés Jugend sind oder was?
Ja,
weil
die Clubszenen sind ja schon arg techno und so und elektronisch, also das ist ja ist jetzt auch nicht 80s.
Ja, nee, das stimmt wohl. Ja, wie auch immer, also ich habe mich sowieso über weite Strecken gefragt, was soll das alles?
Ja, geht mir ähnlich. Also das Ding ist, dieser Film wurde im Kino teilweise in 3D gezeigt und es gibt Blu-ray-Scheiben, die halt eine 3D-Version beinhalten.
Dave hat dir ja auch eine 3D.
Dave hat mir auch eine 3D-Fassung gegeben, genau. Aber auch in 2D, Alter, stand Karl Glusmans Penis, der jetzt frontal aus dem Fernseher irgendwie abspritzt, nicht wirklich auf meiner Bingo-Card zurecht. Insofern bin ich froh, den, glaube ich, nicht in 3D gesehen zu haben, weil weiß nicht, ob das jetzt für mich einen Pluspunkt gesorgt hat. Das war so schon unangenehm.
Du fandst das unangenehm?
Naja, auch unnötig. Also so bestimmte Momente. Weiß nicht. Er will ja so ein bisschen so diesen echten Sex zeigen und das, weiß ich nicht, es wirkt trotzdem irgendwie so nach Arthouse-Sex, wir wollen jetzt provozieren mit der Brechstange. So kam es mir vor.
Ja, aber ich, also ging mir über weite Strecken sehr ähnlich, sehe ich auch nach wie vor so. Aber ich finde, was man ihm lassen muss, ist, dass da echt starke Bilder dabei sind.
Ja, das kann er.
Also ich finde auch, dass dafür, dass wir halt auch oft einfach echten Sex sehen, also hier wird wirklich halt deswegen pornografische Elemente, also die Vögel halt live vor der Kamera. Und das ist schon sehr oft wirklich schön inszeniert, also in Form von schönen Bildern, dass das jetzt nicht, es hat eben keinen wirklichen Porno-Touch, also jetzt erst recht nicht so, wenn du die heutige Pornos anguckst. So gesehen finde ich eben, dass es viele schöne Einstellungen gab, nicht nur im Sex, ne? Also auch so, zum Beispiel wenn er da am Telefon ist, wir sehen, der ist wie so eingerahmt durch den Türrahmen oder durch diesen Durchgang in den nächsten Raum und er ist sehr zentriert und dann dreht er sich um und so, das ist ein geiler Shot. Also da sind auch wirklich ansonsten wirklich viele schöne Einstellungen dabei.
Ja, hat auch mal gutes Sounddesign, so diese Clubszene oder wo er bei dieser in diesem komischen bei dieser Orgie da in diesem Fetischclub ist und so weiter, weißt du, wo jeder mit jedem vögelt und so. Und wir sehen halt praktisch so diese Overshoulder, die ihm halt so folgt, so durch diesen Laden und seine Frau ist irgendwo in einem Nebenraum und so. Das macht er schon gut. Das ist so Enter the Void-mäßig, weißt du, dass er so irgendwie, dass wir irgendwie dem Hauptcharakter durch die ganze Location irgendwie folgen und bis in die verwinkelsten Ecken. Das macht er schon sehr gut.
Ja. Und ich finde auch, dass der, also ich konnte mir das insofern gut angucken, als dass mich doch interessiert hat, wie sich die Handlung zusammensetzt. Mhm. Aber es gab halt wirklich, mir wurden permanent Steine in den Weg gelegt. Weil ich finde, der Sex ist mal spätestens nach dem dritten Mal, ist das redundant, Alter. Dann brauche ich nicht mehr im Detail irgendeinen Cumshot sehen oder.
Ja, ja.
Also so, es gibt dann halt nichts Neues dazu. Und
aber jetzt mal direkt auf die Sexszenen bezogen, da sind ein paar schon richtig heiß inszeniert. Also so,
ja, sag ich ja.
Einige Momente mit der Nachbarin, wo sie dann dazukommt, weißt du, dann sitzen die da und rauchen irgendwie diesen Joint, weißt du, und ziehen sich dann langsam aus und sind dann nackt und dann führt zu diesem Dreier.
Mhm.
Die Frauen sind toll in dem Film, muss man auch mal
naja,
sagen.
Ja, klar, sind. Das, alle schön anzuschauen auf
das
jeden
Fall.
Das
punktet schon. Also der ist schon sexy in manchen Momenten. Mhm. Aber
eben.
Er ist allerdings auch viel zu lang, ohne wirklich was zu erzählen am Ende. Also ich weiß nicht, ob du da handlungstechnisch...
Naja, außer eben, wir sehen halt einem Lutscher dabei zu, wie er jede Chance gegen die Wand fährt. Ey.
Aber er ändert sich ja nicht. Ja.
Das meine ich. Und er lernt nicht dazu dabei. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, warum soll ich mir das angucken? Also nur damit ich immer wieder zwischendurch den Sex sehe. Also das kann ich auch wirklich eben komprimiert irgendwo anders, vielleicht nicht so schön eingefangen bildsprachlich, aber ne, also dafür gucke ich mir halt diesen Film nicht an. Also weil das ist ja nun beim besten Willen nicht die Sorte Film, wo du ja einen bei runterholst, ey.
Nee, das ist keiner von denen.
Auch wenn der Sex schön inszeniert ist, aber er ist halt wirklich, er verhält sich so kindisch, Alter.
Ja, ja.
Der ist so ein Vollidiot. Und ich frage mich halt, warum soll ich mich für das interessieren, was er da macht? Weil der lernt mal so gar nichts dazu und irgendwie will der Film aber darüber hinaus auch nichts Wirkliches erzählen.
Der ist eine richtig beschissene Hauptfigur, da kann man nicht anders sagen.
Das Voice-Over hat mir auch nicht dabei geholfen.
Nee.
Aber eben, ich finde so rein bildsprachlich,
ja.
Den könntest du wahrscheinlich ohne Ton auch irgendwie im Hintergrund laufen lassen, hast auf jeden Fall schöne Bilder die ganze Zeit.
Ja, bildsprachlich macht er hier schon einiges richtig, aber das hat er in anderen Filmen halt mit einer Story kombiniert, die mir halt trotzdem gefallen hat. Bei Enter the Void und bei auch Climax, ich mochte den ja. Aber hier habe ich zum ersten Mal den Fall, dass ich gesagt habe, okay, hier haben wir eben die Gurke in seiner Filmografie. Bis jetzt hatte ich noch keine.
Okay.
Ja, aber hier also, muss ich sagen, viel zu lang für nichts.
Mir hat das schon sehr geholfen beim Gucken.
Okay.
Dass man eben sehr viel schöne Bilder hat und immer wieder sich das Szenario auch ein bisschen wechselt, aber der hätte auch locker eine halbe Stunde kürzer sein können.
Mhm, definitiv.
Und es ist halt so schade, dass es eigentlich ins Nichts führt.
Mhm.
Also, ja, also was schon. Kannst du rausnehmen aus dem Film?
Ich meine, überleg mal, wie viel er bei Vortex erzählt hat, weißt du, bei diesem Rentnerpärchen, wo du halt wirklich bis ins hässlichste Details auch nur eigentlich so den Alltag von denen siehst und die Kamera ist einfach nur der stille Beobachter.
Mhm.
Aber trotzdem ziehst du da eine Menge raus, so, weißt du, und du verfolgst das Ganze gespannt. Ey. Aber hier interessiert sich einfach nicht, was mit ihm passiert.
Ja. Und es ist halt schon schade, ne, weil wir hatten es beim letzten Tango in Paris davon, dass das ja auch schauspielerisch eine große Herausforderung ist, sich nicht nur seelisch so nackt zu machen, sondern eben auch körperlich. Und
richtig, ja.
Auch wenn er sagt, er hat quasi nur einmal die Position vorgegeben und dann hat er die machen lassen und das ist organisch alles so passiert. Mag ja sein, das wirkt auch nicht forciert irgendwie der Sex oder so. Dass es hier eben möglichst mit so einem Male Gaze irgendwie inszeniert ist, null. Also ich finde eben, wie du schon gesagt hast, die ganzen Körper, die hier gezeigt werden, kommen alle sehr schön, die sind alle in echt schönes Licht gerückt. Mhm. Aber was, es gibt halt nichts dazu. Ne? So, deswegen, was bleibt am Ende vom Film übrig?
Richtig. Das ist es auch.
Dann habe ich mir jetzt über 2:15 was angeguckt, wo ich am Ende denke, so, ja, ich hätte es unterm Strich, glaube ich, trotzdem lieber nicht gesehen, weil wofür? Also es hat mich echt irgendwann auch genervt. Also vor allem er als Hauptfigur, Alter, meine Fresse.
Ja, ja. Er ist jemand, der irgendwie sehr verliebt ist in eine toxische Beziehung, die er geführt hat und nur mit der glücklich wird, obwohl er...
Aber das Ding ist, das einzig Toxische an der Beziehung war er.
Ja, das stimmt.
Also, weil der null in der Lage ist zu kommunizieren und sich damit auch nicht groß weiter auseinandersetzt, das sofort auf andere Leute projiziert, wenn er mit seinen Emotionen nicht klarkommt. Und dabei halt ohne Rücksicht auf Verluste dann auch sehr schwanzgesteuert halt unterwegs ist. Und also wenn das Liebe aus einer sexuellen Perspektive ist, okay.
Kann man so sehen, muss man nicht.
Nee, also weiß ich nicht.
Naja, gut. Also für mich mein absolutes Lowlight in Gaspar Noé's Filmografie bisher, aber gut, dass ich die mal geschlossen habe insofern.
Ja. Wir können vielleicht noch erwähnen, dass die beiden Damen, die hier die größten Rollen spielen neben Carl Glusman, sind Aomi Muyok, eine Schweizerin aus dem Tessin, und Clara Christin, eine Dänin. Jo, willst du Punkte vorlesen oder hast du sonst noch was?
Nee. Können wir Punkte vorlesen? Grüße gehen aus an Robzi und können auch erwähnen, das haben wir, glaube ich, erwähnt, dass der Film 135 Minuten geht. Und Punkte sehen folgendermaßen aus: IMDb 6,1, Metascore 51 und Letterboxd 3,2. Muss dazu sagen, dass Robzi auch mit diesem Film nicht besonders viel anfangen konnte, weil er den mit 1,5 gelockt hat bei Letterboxd. Insofern war es wohl reines Interesse, ob an ihm das Problem lag oder. Also ist jetzt keiner von seinen Favorite-Filmen, wo er jetzt sagt, so hier, ich will auch, dass ihr den mögt, sondern es ist wohl einer von denen, wo er.
Okay.
Wissen wir, wie wir darüber denken. Ja, jetzt weißt du es. Nicht gut.
Nicht so gut, nee.
Aber du klingst ja trotzdem versöhnlicher als ich.
Nee, also das Einzige, was hier versöhnlich ist, dass es ein paar schöne Bilder gibt, aber dafür muss ich doch keine 2:15.
Schauen wir, ob wir hier in einer ähnlichen Region sind. Also ich bin bei einer 3.
Geil, ich auch.
Du bist auch bei einer 3. Alter, was? Dass wir in dem Bereich klingeln, ist ja eher selten, ne?
Das stimmt wohl.
Klang schon wieder, also jetzt hätte ich wahrscheinlich eine 5 geraten oder so, wenn ich jetzt danach geraten hätte.
Ach so.
Ja, weil du irgendwie den schon so ein bisschen verteidigt hast, so von wegen, aber die Bilder und so ist schon geil.
Es gibt vereinzelt wirklich schöne Bilder dabei.
Ja, sind so.
Ja, aber Digga, wenn sonst nichts ist.
Ja, eben.
Also,
und ist jetzt kein 90 Minuten.
Zu lang. Ja, das dafür ist halt, zu lang, also wirklich.
Und so ein Typen im Zentrum mit einem Voice-Over, den du halt überhaupt nicht geil findest oder den du überhaupt nicht nachvollziehen kannst mit seinem Verhalten, hilft halt auch nicht. Ja, Love von Gaspar Noé, da hat Der letzte Tango in Paris besser gepunktet.
Aber hallo.
Was?
Und so, also jetzt so unterm Strich ist Gaspar Noé bei mir wirklich mehr Miss als Hit.
Bei dir mehr Miss als Hit, bei mir umgekehrt tatsächlich. Ja. Also das ist der erste, mit dem ich gar nichts anfangen konnte. Bei den anderen war es so von 7 bis 9 alles dabei.
Na gut, kommen wir zu was Erfreulicherem.
Okay.
Vielleicht.
Vielleicht.
Aber halte ich fest, es ist auf jeden Fall ein legendärer Moment, jetzt schon.
Ach so?
Ja. Ich habe eine große Hürde genommen, wenn du so willst.
Eine große Hürde hast du genommen, so.
Oder eine große Sache beendet. Das wird immer kryptischer.
Was ist jetzt los?
Kurzum, ich habe den letzten Langfilm von Will Ferrell gesehen, Digga.
Ach.
Ich habe jetzt alles gesehen, was der in fiktionaler Langform jemals zustande gebracht hat.
The Circle of Life.
Ja, siehst du?
Hier musst du unbedingt so eine dramatische Musik auf jeden Fall spielen.
Ey, es ist auf jeden Fall für mich ein jetzt schon sehr wichtiger Moment.
Wahnsinn, ja.
Ja. Und für dieses Glück...
Wenn ich
nicht kaufe,
würde ich jetzt rumkommen und dich umarmen für diese Rezension.
Hey, und für dieses Glück ist tatsächlich unser Homie Classic Dave verantwortlich, weil der hat sich diesen Film besorgt, respektive aufgetrieben und hat ihn mir zukommen lassen, damit ich den endlich mal sehen konnte.
Okay, wie geil.
Weil ich habe ja jetzt wirklich jahrelang irgendwie geguckt, wo gibt's den nirgends zu streamen, nirgends irgendwo DVDs gefunden oder sonst was.
Online keine Chance,
ich wäre wirklich bereit gewesen, was dafür ein bisschen Geld auszugeben, aber keine Chance. Also das ist wirklich, war schwierig. Und das ausgerechnet bei einem Film, der aus einem Jahr ist, wo ich dann doch vieles gesehen habe und vieles auch als sehr gut empfunden habe. 1997.
Ach, das 97er, ja.
Man Seeking Women heißt das gute Ding und ist eben ein Film und jetzt halte ich fest, sogar der erste Feature-Film von Will Ferrell.
Ach.
Der hat davor nur Serien und Fernsehfilme gemacht.
Mhm.
Dann diesen Film und direkt im Anschluss Austin Powers.
Und danach kam Austin Powers.
Dann ging's los, ne? Das ist klar. Ja, und deswegen, der Vollständigkeit halber, musste ich den natürlich sehen.
Mhm.
Ja.
It is soweit.
Ich gehe davon aus, du hast da natürlich auch noch nie was von gehört.
Nee,
gesehen
tatsächlich
oder
noch nie was von gehört, ne?
Nö.
Also klingt klar. Natürlich ähnlich wie die Serie, die ich schon immer mal sehen wollte.
Ja.
Die du ja mochtest.
Kann ich jetzt schon vorwegschicken, sehr viel sehenswerter als dieser Film.
Okay.
Das ist auch wirklich. Was, also da muss man wahrscheinlich so wie ich unterwegs sein, wenn es jetzt um diesen Herrn geht. Ansonsten kann ich vorwegschicken, das gibt keinen Anlass, diesen Film zu gucken.
Mhm.
Er heißt, er hat noch einen alternativen Titel auf Englisch, nämlich The Bat.
Mhm.
So, es geht um drei Freunde, die sind am gleichen Tag geboren und sind jetzt mittlerweile 33 Jahre alt und alle Single. Und alle nicht besonders begeistert von diesem Umstand.
Mhm.
Also kommen sie eines Abends auf die brillante Idee, eine Wette abzuschließen. Jeder setzt $2000 und die sagen, wer als erster eine Freundin findet und mit der 3 Monate lang zusammenlebt, kriegt den Pott.
Ja, voll die Jerry O'Connell-Handlung, Alter. Einer von denen. Oder ja, Matthew McConaughey in seiner Rom-Com.
Ja, eben, genau. Hat es halt tausendfach schon gegeben.
Mhm.
Und ist natürlich immer so ein Szenario, wo früher oder später auffliegt, dass da gewettet wurde. Und dann ist
DJ Squads taucht auf in einer kleinen Rolle, früher oder später meistens.
Genau, ja. Es ist halt wirklich diese Sorte Film. Aber das Ganze für ein Apfel und ein Ei produziert. Also nochmal in billig.
Okay.
Weil sowas gab es ja schon recht aufwendig, ne? Und dieser Film hier hat halt einfach 1,5 Millionen gekostet.
Mhm, nicht viel.
Nee. Demzufolge ist auch der Herr, der das geschrieben, produziert und inszeniert hat, ein Mann namens Jim Milio.
Mhm.
Kein großer Name. Man könnte ihn vielleicht kennen als Produzenten von My Big Fat Greek Wedding. Da gab es ja dann auch mindestens 2 Teile, ne? Wenn nicht noch mehr.
Es gab, glaube ich, 3.
Ja.
Mhm.
Und mindestens. Primär ist er aber wahrscheinlich groß geworden oder hat seine Kohle gemacht, weil er ist der Produzent von Dog Whisperer with Cesar Millan.
Ah, okay.
Und da auch immer wieder so als Segment Director gelistet und so.
Hm.
Dann muss ich schon wieder an South Park denken, Alter, weil es da ja auch mal eine Episode gab, wo der Cartmans Mutter den holt, um Cartman irgendwie in den Griff zu kriegen. Ist herrlich.
Okay.
Ja, und weil das gibt's ja schon ewig, ne? Und
gibt's das noch?
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich meine, Digga, der hat das produziert. Das wurde ja hierzulande auch ausgestrahlt und so.
Ja, also, ja klar.
Ich gehe fest Riesenheit. Davon aus, dass er sich damit saniert hat. Weil mit diesem Film kann es nicht passiert sein, weil der hatte seine Premiere auf dem Santa Barbara Film Festival und dann Direct to Video. Kam wohl nicht so gut an.
Und da hat ihn wahrscheinlich niemand gesehen.
Hey, und also wirklich, als würde diese ausgesprochen generische Handlung nicht schon reichen. Es ist halt wirklich nicht nur noch billig produziert, sondern auch noch billig inszeniert. Also geht schon los bei der Bildsprache. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der Regisseur noch selber Kamera gemacht hat, aber es würde mich nicht wundern, weil es wirklich schlecht inszeniert ist.
Mhm.
Also Beispiel, du hast dann den einen Typ, dann liegt er im Bett und bekommt einen Anruf morgens. So, und dann wacht er auf und geht ans Telefon. Da hast du normalerweise für so ein Ding entweder eine wirklich geile Einstellung oder das wird halt so aufgelöst, dass du da mal mindestens 3, 4, vielleicht sogar 5 verschiedene Einstellungen hast mit irgendwie vielleicht eine nahe aufs Telefon und dann irgendwie entweder eine profilige oder aufsichtige oder sonst was. Hier sieht es einfach so aus, als hätte sich halt einer mit der Kamera vors Bett gestellt und dann so von oben auf den runter gefilmt und so ist der ganze Take.
Okay.
Also es ist wirklich billig gemacht einfach. Hm. Und ja, so ist dann halt der ganze Film und es ist, also es passiert sehr, sehr, sehr selten, aber auch Will Ferrell kann diesen Film nicht retten.
Oh mein Gott.
Weil er ist dann so, Digga, der Kameramann hat Kamera bei Blue Velvet gemacht? Das glaube ich nicht. Da, okay. Gerade geguckt, wer...
Das ist schon ein besseres Vorbild auf jeden Fall.
Das wäre ja absurd. Ey. Das, aber dann war der da irgendwie Assistent oder sonst was. Der kann ja unmöglich da DOP gemacht haben. hier, Best Boy war er bei Blue Velvet. Ja, komm, ey, ohne Scheiß, also weil das hätte nicht sein können, dass der irgendwie 10 Jahre davor wirklich geile Bilder gemacht hat und sich dann gedacht hat, ah ja, komm.
Das wäre komisch.
Drauf geschissen. Nee, also das ist wirklich auffällig, wie scheiße der aussieht. Ist er natürlich auch in 4:3, ne? Und geht und
das
natürlich
ist wahrscheinlich auch keine HD-Qualität, oder?
Nee, natürlich nicht. DVD sieht ganz schlimm aus und halt wie auch ein sehr günstiger Fernsehfilm und geht 92 Minuten. Und ist halt auch wirklich so unlustig, wie sich's anhört.
Oh mein Gott.
Und ich habe mich natürlich gefreut, so das Letzte quasi von Will Ferrell zu sehen. Aber
kein rühmlicher Abschied dann.
Nee, das hätte ich reihenfolgemäßig natürlich anders aufziehen sollen. Aber konnte ich mir ja nicht aussuchen. Hm. Jetzt fehlen mir halt wirklich nur noch, weil viele seiner 150 Credits sind halt auch so Auftritte bei irgendwelchen Charity-Sachen. Hm. Da gab es dann, keine Ahnung, wie einige seiner Credits hast du irgend so eine Charity-Nacht, wo halt einen ganzen Abend lang irgendwie Spenden gesammelt wurden, 5 Stunden lang. Und dann taucht er aber halt mal kurz für eine halbe Minute als Ron Burgundy auf und so, weißt du?
Naja, okay.
Und sowas ist dann halt auch drin. Ich glaube, so weit werde ich nicht gehen, dass ich mir das dann auch noch in voller Länge reinziehe.
Da hört es dann auf.
Versuche dann eher nur so das eine Segment zu sehen und gut ist. Naja, weil ich bin ja wirklich schon hingegangen und habe dann vereinzelt auch
diese Krönung,
einzelne Folgen
diese,
aus Serien und
da
so.
Da gab es noch diese Krönung, wo er dann moderiert hat, irgendwie.
Ja, das war groß, das Alter, weil da steht er ja wirklich im Zentrum.
Ja, gut.
Aber eben auch so, wenn er irgendwie eine Episodenrolle mal gespielt hat in irgendeiner Serie, habe ich mir das ja auch angeguckt. Aber so diese Charity-Auftritte und so. Also das eine Pickleball-Turnier habe ich mir angeguckt, da hat er aber auch mitgespielt, so, das war auch sehr unterhaltsam. Mhm. Aber er hat halt wirklich viele seiner Credits sind eben so Auftritte als er selbst im Grunde bei irgendwelchen Charity-Veranstaltungen. Und
das Commitment hier vom Lee.
Das muss nicht unbedingt alles sein, aber eben also fiktional habe ich jetzt wirklich alles von ihm gesehen.
Respekt.
Ja.
Ja, so weit ging mein Fandom noch nicht bis jetzt bei einem.
Bei keinem, ne?
Bei weder einem Schauspieler noch einer Schauspielerin, ne.
Ja. Was ist los, Guess? Liebst du keine Filme?
Das wird sein, ja.
Muss es sein.
Das muss es sein.
Ja, so, natürlich sind es ja 3 Freunde und es wäre schön, wenn es alle 3 Will Ferrell wären, sind es aber nicht. Die anderen sind Les und Nick, gespielt von Grant Shaw. Den kennt man primär, wenn man die Serie Murphy Brown geguckt hat, weil alles andere ist wirklich nicht groß. Aber Anthony Palermo, den könntest du kennen. Die Fresse hast du auf jeden Fall schon gesehen. Bei Rollerball hat er mitgespielt, bei Live by Night. Den kennst du vom Gesicht her auf jeden Fall.
Okay.
Und in einer kleinen Nebenrolle, weil hier werden ja dann doch eben viele Frauen gedatet und bei den meisten geht es natürlich schief. Eine davon ist auch Nia Vardalos. Das ist wiederum die Hauptdarstellerin aus...
My Big Fat Greek Wedding.
Genau. Mhm. Ja, also eben, muss man beim besten Willen nicht gesehen haben, ist, kann man sich schenken. Man Seeking Women. Aber Riesendank an Dave, Alter. Ich hab's vollbracht.
Das ist ja krass auf jeden Fall, ja.
So geil. I'm happy.
Nice. Geschichte wurde geschrieben in dieser Episode.
Voll, Alter. Ah, wo ist er denn?
God, I love this. This is the greatest podcast ever.
Ja.
Muss sein.
Word.
So, dann kann ich jetzt eigentlich auch schon Punkte vorlesen, weil viel mehr gibt's zu diesem Riesenprojekt nicht zu sagen.
Hast du mal geguckt, wie oft er bei Letterboxd gelockt worden ist?
Nee. Das stimmt, das könnte ich mal machen.
Klingt eher so nach einem Obskuren. Weil wenn das für dich schon eine Geficke war, diesen Film zu finden, ich meine, wie oft wurde der gesehen?
Ja, bestimmt nicht oft. Also ich meine, auf Letterboxd reicht es auch nicht für eine Durchschnittswertung. Ne?
Da reicht's nicht für eine Durchschnittswertung.
Nee, ist krass. 262 Views.
Okay, das ist ja gar nichts, Alter.
Ja.
Das ist ja krass.
17 Herzen, Alter, was ist denn mit den Leuten los? Okay.
Warum gibt ihr ein Herz?
Ja, vor allem vergibt 2 Sterne und dann ein Herz, ne? Wow.
Das Herz war vielleicht für Will Ferrell?
Wahrscheinlich. Decent but forgettable. Ja, nee, also da bin ich nicht. Das ist nicht decent, das ist nur forgettable.
Oh je. Yeah.
Ja, kannst du dir schenken. So, jetzt die paar Punkte, die es gibt, sind auf IMDb. Ein User-Score von 3,9.
Mhm.
Das ist auch schon nicht berühmt.
Nee. 830 Logs bei IMDb ist jetzt auch nicht die Welt.
So krass. So, jetzt darfst du raten.
2.
Ey, der ist, sei dir gegönnt, Alter, das ist richtig. Sehr schön.
Geil. Nicht schlecht. Ja gut, dann bevor ich meinen bringe, machen wir noch einen gemeinsam, oder?
Ja, machen wir.
Wollen wir mal hier eine Klasse für sich besprechen.
Mhm.
Aus dem Jahr 1992 für unseren Kumpel Dennis III. Schönen Gruß dahin.
Ja, liebe Grüße.
A League of Their Own.
Und endlich mal sinngemäß übersetzt.
Ja, tatsächlich.
Eine Klasse für sich.
Tatsächlich.
Penny Marshall hatten wir hier erstaunlicherweise, glaube ich, als Regisseurin noch nicht, oder?
Doch,
Awakenings hast du besprochen.
Den habe ich mal besprochen, aber ja, hast du recht. So, ihr anderer großer Film, Big, mit dem, mit ebenfalls mit Tom Hanks, den haben wir hier zum Beispiel noch nicht.
Mhm. Gut, ich gehe voraus mit dem Raten und sage 8. Du bist ja Baseball-Fan, du bist riesen Tom Hanks-Fan. Hier spricht eigentlich mal so gar nichts dagegen, dass du das richtig gut gefunden hast.
Hier spricht gar nichts dagegen, dass ich das richtig gut gefunden habe. Ja, schauen wir mal.
Heute ist der Guest für Überraschungen gut.
Heute bin ich für eine Überraschung gut. 2 Punkte im Coming. ich sag 7,5 bei dir.
So, so. Traust du mir auch zu, dass ich den gut gefunden habe?
Ich glaube schon.
So, so.
Ja.
Ja. Lass dich jetzt nochmal überzeugt von deiner Meinung, oder was?
Nee, mir fiel nur gerade auf, dass das wahrscheinlich der beste Film mit Madonna ist, den ich gesehen habe bis jetzt in meinem Leben, weil die hat ja schon eine sehr maue Filmografie und im Grunde genommen ist das ein Highlight von den Filmen, wo sie mitgespielt hat.
Was ich abgefahren finde an dem Film, ist, dass das der erfolgreichste Baseballfilm ever ist.
Das stimmt, ja.
Und das nur mit 132 Millionen Einnahmen.
Ja, weil es ist natürlich eine Sportart, die außerhalb der amerikanischen Grenzen schon mal so ein Medium funktioniert und wo sich nicht viele für interessieren. Also das.
Ja, aber jetzt überleg dir mal, dass irgendwelche das Comic-Verfilmungen in den USA schon irgendwie 700 Millionen machen.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Was denn? Das ist, finde ich, erstaunlich wenig halt, weil das ist ja schon trotz allem ein sehr beliebter Sport.
Ist nicht die Welt, ja, das stimmt. Aber Sportfilme an sich sind, glaube ich, auch nicht so ein Genre, was so richtig viele begeistert.
Na, stimmt wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Ja, gleich danach kommt Feld der Träume und die üblichen Verdächtigen, aber das ist die Nummer 1.
Ja, ich glaube, die üblichen Verdächtigen läuft nicht so wirklich als Sportfilm.
Mensch.
So, möchtest du erzählen, was hier geht oder soll ich das machen?
Kann ich gerne machen. Wir sind hier wieder bei einem Period Piece, weil wir sind am Zweiten Weltkrieg. Und Baseball ist ein sehr angesagter Sport in Amerika.
Das ist jetzt schon ein Period-Piece, ja?
Naja, ich würde...
Ich denke da immer gleich so an Jane Austen.
Ja,
und
stimmt
Co.
schon. Ja, das sind die klassischen Period-Pieces, aber es ist ja trotzdem ein historischer Background, der hier die Rolle spielt.
Naja.
Weil wir sind Amerika und viele Leute sind eingezogen von den amerikanischen jüngeren Menschen und deswegen gibt es auch momentan keine Baseballspiele, keine professionellen, weil nämlich aus der Liga sämtliche Baseballspieler irgendwie im Krieg sind.
Ja, nicht genug Männer halt.
Nicht genug Männer. Also hat man gesagt, okay, wie kann man das Volk noch weiter unterhalten? Man macht eine Frauenliga auf, die halt nur vorübergehend geplant ist, versucht halt irgendwo Frauen zu casten, die halt irgendwie dann die Flagge des Baseballs hochhalten, während die Männer halt im Krieg sind. Das war der Plan. Und man kriegt natürlich auch nicht die ganz großen Namen für so ein Projekt, also holt man sich einen ziemlich abgewrackten Trainer ran, Jimmy Dugan, der ist jetzt zwar nicht so alt, der hatte eine kurze Karriere, aber jeder kennt ihn, also er war tatsächlich sehr erfolgreich in einer Major League Baseball Liga unterwegs, aber ist halt ein Säufer, ist halt unzuverlässig. Sein letzter Job, da hat er irgendwie Equipment verkauft und hat versucht, das irgendwie zu Geld zu machen, um da irgendwie Kohle zu machen und das hat ihn natürlich komplett irgendwie aufs Abstellgleis gebracht und die haben gesagt, pass auf, wir geben dir jetzt noch eine Chance und er freut sich natürlich, ja, ich nehme hier einen Job, kein Problem, aber als er dann hört, dass er da irgendwie Frauen trainieren soll, hat er natürlich null Bock drauf und hat überhaupt kein Interesse.
Naja, vor allem hat er ein ordentliches Alkoholproblem.
Und hat ein Alkoholproblem, genau, das kommt noch dazu erschwerend. Und der wird gespielt von Tom Hanks. Und die Truppe, um die es hier geht, also vielmehr, also es fängt eigentlich an so mit einem Schwesterpaar, gespielt von Gina Davis und Laurie Petty, die zusammen in so einer Scheune groß werden und eigentlich von klein auf so Baseball-Fans waren und auch so aktiv gespielt haben. Und dann kommen halt immer, dann wird halt so ein Tryout irgendwie ins Leben gerufen, wo sich verschiedene Mädchen des ganzen Landes irgendwie treffen sollten, die dann zu einem, zu Teams geformt werden.
Mhm.
Und,
ja, also das Ding ist, das ist schon eingegrenzt, ne? Wir sind hier nur im Mittleren Westen.
Ja.
Und da soll halt eine professionelle Liga aufgezogen werden, aber es umfasst noch nicht das ganze Land. Aber der Plan ist halt schon, das irgendwie größer zu machen. Also sowieso der Typ, der das finanziert, ist ja irgendwie so ein Süßwarenhersteller.
Genau, so ein Hershey-Riegel.
Ja. Der eigentlich nur die Publicity haben möchte. Hm. Dem geht's null irgendwie um die Frauen oder um den Sport oder, sonst
Sport,
was.
Ja. Hm.
Ist ihm völlig Latte. Aber der Typ, den er dafür abstellt, sich darum zu kümmern, Ira Lowenstein heißt er dann, gespielt von David Strathairn, der ist da ja mit sehr viel Herz bei der Sache.
Ja, definitiv.
Weil er natürlich sehr viel mehr Kontakt dann auch mit den Frauen hat und halt sieht, wie die sich den Arsch aufreißen. Mhm. Und ja, die werden da so zusammengecastet, aber es geht ja dann schon damit los, dass die Männer halt komplett definieren, wie die Uniformen auszusehen haben. So, die müssen dann noch trainiert werden, weil jede Spielerin der Liga soll auch eine Lady sein und dann kriegen die so Anstandstraining und so einen Scheiß.
Ja.
Und die Uniformen sind halt mehr Kleidchen als irgendwie wirklich Baseball-Uniformen.
Ja, ja, und die gehen auch definitiv nach Optik am Anfang. Also da machen die auch kein Hehl draus, weil ihre eher unscheinbare Schwester, gespielt von Laurie Petty, an der sind sie gar nicht interessiert.
Ja, und dann gibt es ja noch eine, die so laut denen eh so eine richtige Baustelle im Gesicht hat, ne? Und die fotografieren sie ja dann auch nur aus der Entfernung und so. Und der Plan ist halt eben damit, ein bisschen Leute ins Stadion zu holen, weil halt es eben aktuell keinen Baseballbetrieb gibt und die da glauben, mit der Publicity ein bisschen was abgreifen zu können.
Ja, John Lovitz ist der Typ, der dann quer durchs Land fährt, um dann bei irgendwelchen Spielen dann die Mädels zu casten oder beziehungsweise die dann zu besuchen und zu überzeugen, da mitzumachen oder zu den Tryout zu kommen. Und der auch eher sehr forsch unterwegs. Aber ist schon sehr unterhaltsam.
Mhm. Naja, die haben das meiste von seinen Szenen rausgeschnitten, ne? Das ist schon krass.
Mhm, habe ich auch gehört, ja. Man
schränkt sich echt auf so ein paar Punchlines. Aber ich war sowieso, ey, während des Films dachte ich die ganze Zeit so, Alter, was? Sie auch noch? Und sie? Und sie? Und er? Okay, krass. Was zur Hölle? Das wurden immer mehr bekannte SchauspielerInnen und ich dachte so, was ist denn hier los, ey?
Naja, ja, definitiv ist gut besetzt.
Also bei Tom Hanks, das stand ja vorne drauf, das weiß man quasi, dass der noch auftaucht, auch wenn es irgendwie erst nach einer halben Stunde passiert oder so.
40. Minute, ja, erst tatsächlich.
50.
Erst. 40.
40. Okay. Aber es sind ja dann eben neben Gina Davis, Laurie Petty und Madonna auch noch so Rosie O'Donnell und eben David Strathairn.
Bill Pullman kommt noch.
Ja, Megan Kavanaugh kennt man ja auch. Mhm. Anne Cusack ist wahrscheinlich weniger bekannt, aber Tia Leoni, Alter?
Ja, ganz kurz zu sehen, aber wirklich nur. Ja, da muss man schon hingucken.
Harry Shearer ist auch noch am Start. Also schon echt stark besetzt. Und ey, bei Madonna, Alter, ich bin nicht drum herum gekommen. Ich hatte so krasse Kat Dennings-Vibes.
Mhm.
Findest du nicht?
Ja, doch.
Brutale Ähnlichkeit.
Die Zahnlücke halt auch. Ist halt auch Kat Dennings.
Also ich finde wirklich, wie so eine junge Kat Dennings.
Aber wenn wir jetzt
gerade... Und ich war erstaunt, Alter, wie gut die das gemacht hat. Also für mich hat die in der Rolle wahnsinnig gut funktioniert.
Hat sie auch. Aber ist natürlich auch ein Ensemble-Ding. Also weißt du, wenn du Madonna halt eine Hauptrolle gibst, dann wird schon herausfordernd für sie, weil schauspielerisch ist sie jetzt nicht die mega, mega krasse Aktrice. Nee. Aber hier in so einem Ensemble-Ding hat die super funktioniert.
Oh ja, und
spielt
dann
auch eine Italo-Amerikanerin.
Mhm. Und dann hat sie auch den Outro-Song, ne? Hat sie beigesteuert.
Ja, ja.
Und dafür
This
war
Used to
sie,
Be My Playground.
Genau, This Used to Be My Playground, nominiert für einen Golden Globe damit.
Mhm. Und ey, wenn wir gerade beim Casting sind und bei der Besetzung, ich habe selten einen Film gesehen, der so on point die Rentner, die Seniorencharaktere so besetzt hat,
auch so, Alter,
wie ihre jugendlichen Pendants, bis ins kleinste Detail und die Mimik. Und ich dachte so, Alter, wie krass ist das gecastet. Du erkennst jede einzelne von diesen jungen Figuren in den Filmen in der Endszene, wo die sich dann in Alt nochmal treffen. Das ist Wahnsinn.
Das hat mich das letzte Mal wirklich bei Righteous Gemstones so beeindruckt, wie sie dann die jungen Versionen von denen gecastet haben. Ich auch dachte, Alter, wow, ist so on point, ey, wie krass, Mann. Ja, richtig dann, gutes Casting.
Ja, da muss man ja die Casting-Agenten oder Agentinnen auf jeden Fall hervorheben.
Ja.
Richtig geil. Ja, und Alter, Tom Hanks ist so eine Eins, Mann, ey.
war es ein guter Schauspieler.
Alter, dieses Are you crying? There's no crying in Baseball. Das ist so legendär. Und wie der dann in dieser Kirche ist und sagt so, ja, Gott weiß, dass wir gleich ein Spiel haben, so beeilt euch. Und dann bekreuzigt er sich und zeigt so mit dem Zeigefinger, weißt du, so auf die Jesus-Figur, so wie so von wegen, ja, right back at you und so. Und auch dieses erste Aufeinandertreffen so mit den Damen in der Umkleidekabine, wo er sich an dem Waschbecken halt irgendwie erleichtert. Alter, gefühlt Minuten lang. Der ist so eine einzelne Film, der ist so gut, Alter, hab ich mal wieder. Und
ja, das
schon für geile Szene. Alter.
Richtig guter Schauspieler, habe ich mir auch wieder gedacht, ey. Pff.
Ja, ich liebe ihn. Ist ein großer.
Ja. Ja, und der Film hat mich dann doch in seinem Narrativ an der einen oder anderen Stelle überrascht.
Mhm.
Fand ich sehr cool. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
Okay.
Naja, guck mal, zum Beispiel so das offensichtlichste Ding wäre doch gewesen, war ja auch vom Studio so gewollt, hat Penny Marshall sich durchgesetzt, dass das noch eine Liebesgeschichte gibt. Zwischen Tom Hanks und Gina Davis Figur.
Ja, stimmt. Und so ist es halt auf so das ist halt eine gute halt Freundschaft so, gewesen. Das wäre bescheuert gewesen.
Ja, eben. Wäre bescheuert gewesen und wäre aber halt genau so erwartbar gewesen, weil eben ne, die Studios wollten das so.
Stimmt.
Und ja, mit so ein paar Entwicklungen hat er mich dann eben überrascht und das fand ich sehr erfrischend, weil das hätte ich nicht gedacht.
Mhm. Ist auch schön, wie er langsam auftaut, so, weißt du, dieses Subtile, wie er eigentlich immer noch so, also er ist ja, er muss ja eine ganze Weile erstmal ein Kotzbrocken bleiben, so, weißt du, er wehrt sich ja gegen diesen Job.
Mhm.
Und dass er nicht plötzlich umschwenkt und ist auf einmal so voll der Liebe, sondern das dauert auf jeden Fall eine ganze Weile.
Ja.
Und wie er dann trinken will und sie gibt ihm halt irgendwie eine Flasche Wasser und so, weißt du, so ganz subtil, anstatt so dieses, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie wieder nüchtern wird, sondern es wird halt alles so beiläufig erzählt und er hat halt viel Herz auf jeden Fall, der Film. So,
das fand ich auch.
Der liebt seine Figuren und das,
voll.
Das muss man ihm zugute halten. Ne?
Ja. Ja, Lori Petty auch echt gut.
Ja, Mann.
Das Tank Girl.
Mhm. Hat man ja später noch bei Orange is the New Black gesehen, aber die ist auch gut, definitiv. Und das ist so dieses, und letztendlich ist es ein feministischer Film in den 90er Jahren, weißt du, weil ich meine, wir haben ja so eine Männerdomäne, die halt in dieser Zeit von Frauen beherrscht wird und deswegen ist das so ein kleines, weißt du, du hast lauter Frauen als Hauptfiguren und das finde ich schon auch cool.
Ja.
Fürs Jahr 92.
Deswegen voll.
Freut mich, dass das ausgerechnet der erfolgreichste Baseballfilm ist, was ja nun
stimmt,
auch wieder so eine Männerdomäne ist.
Mhm. Ja.
Ja, ich mag den.
Ja, hat dadurch witzigerweise echt irgendwie eine Metaebene, ne?
Mhm.
Weil es ja dann doch in dem Film drum geht, eben mit Frauen in der Männerdomäne für Erfolg zu sorgen, was denen ja auch gelingt und ist ja hier dann eben auf der Metaebene genau das Gleiche.
Mhm.
Wenn der die anderen Baseballfilme im Einspiel hinter sich lässt.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Und vor allem eine weibliche Regisseurin auf dem Regiestuhl, das ist auch nicht schlecht.
Voll gut.
Und das dann so, weißt du, du hast ja bei dem Publikum auch irgendwelche Heckler und Machos, die da stehen und sagen so, ja, ist ja, wir nehmen jetzt halt die Baseballspiele, die jetzt kommen und dann stehen da irgendwelche Chicks und dann verarschen die und sagen so, ja, zeig mal deine Beine und so. Und die werden dann von denen abgeworfen. Die werden dann praktisch mit den Skills von denen, mit den Wurfskills, werden die dann irgendwie zum Schweigen gebracht. Und das ist schon ganz cool. Aber auf der anderen Seite spielen die Show natürlich mit und sagen so, ja, okay, komm, wir sollen den Leuten was zeigen, also macht Gina Davis als Dolly dann ihren Spagat, so, wo sie den Ball fängt und so, weißt du, und zeigt halt ein bisschen so, was halt nicht nötig ist, so eine Spielerei halt in diesem Sport. Aber die wissen, okay, sie müssen auch ein bisschen was, die müssen auch die Leute erstmal anziehen und so, und das ist schon ganz cool. Mhm. Und Gina Davis ist schon auch wirklich cool. Ey.
Hammer.
Ja.
Ah, ey, Alter, das ist aber auch ihre absolute Prime, ne? Die ist die ist schon schön. Mhm. Wir sind eine Menge schöne Menschen in dem Film.
Ja.
Ja, wir müssen auf jeden Fall noch erwähnen, dass die Musik von Hans Zimmer stammt.
Stimmt, ja.
Auch nicht unerheblich.
Mhm.
Ja, und ich hätte es nicht in dem Ausmaß erwartet. Mich hat der echt gut unterhalten, Alter.
Schön.
Echt aber es war eine Menge Spaß mit dem.
Aber du konntest den schon, oder?
Nee.
Ach, das war für dich eine Erstsichtung? Oh, krass. Ich ging davon aus, dass du den schon mal gesehen hast.
Nee. Als ich den Titel hörte, hätte ich das auch gedacht, weil das kam mir alles wahnsinnig bekannt vor.
Okay.
Aber nee, ich kannte den nicht.
Krass. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Tatsächlich ein, zwei Mal, glaube ich. Stimmt schon mal.
Naja, als Baseball-Fan wäre es auch dreist, wenn nicht, ne?
Als Baseball-Fan bin ich damals auch definitiv ins Kino gerannt und habe den, glaube ich, im Kino gesehen.
Kennst du denn auch diese kurzlebige Serienadaption, die
Davon habe ich, davon habe ich nichts gesehen.
Ja, CBS hat 93 direkt eine Serie hinterhergeschoben. War nur eine Staffel, 6 Episoden und auch nur natürlich ein Teil des Casts hat dann da mitgemacht. Ja, war wenig überraschend nicht erfolgreich.
Das können jetzt wieder die
drei. Das kannst du halt auch nicht bringen, ne? Kannst du ja nicht Tom Hanks durch irgendjemand anderen ersetzen.
Das war ein netter Versuch. Das können jetzt wieder 3-4 Jahre sein, die uns beide trennen, aber hast du damals Die Bären sind losgeguckt? als du klein warst? Mhm. Schon, ja. Mit Buttermaker, Jack Warden und so. Das ist natürlich auch eine Kinderserie, mit der ich groß geworden bin. Mhm. Tatum O'Neill und so damals im Team. Fand ich cool.
Wobei, also regelmäßig habe ich es auch nicht gesehen, aber ich kannte das.
Hast du mitbekommen? Fall, mhm. Gab es ja auch Filme, glaube ich.
Mhm. Ich glaube, ich kenne auch eher die Filme als die Serie.
Mhm. Nee, das ist zum Beispiel eine Serie aus meiner Kindheit.
Der früher, also da gab es echt mehr in die Richtung, ne? Da ja auch so mit Mighty Ducks und sowas.
Ja, ja, klar. Ist natürlich das ist auch
ein Phänomen der 90er, irgendwie diese Sportfilme.
Ja, diese Sportfilme.
Mit Underdog-Team, was mit irgendwas
Underdogs gewinnen muss. Kindern, genau. Ja. Stimmt schon.
Na, witzig.
Ja.
Okay, klingt ja so, als hätten wir das beide recht gut gefunden.
Klingt so, ja.
Hat sich das denn bei dir verändert jetzt nach einer erneuten Sichtung?
Nee. Er atmet noch irgendwie so diese 90er, weißt du, diese Voll. Filme, wenn er kaum noch irgendwie gedreht, so in dieser Art und Hans Zimmer halt mit seiner Musik und so dieses Green Mile, Forrest Gump, alles Filme mit Tom Hanks, aber irgendwie, wo du so, weißt du, wo du so ein bisschen was fürs Herz hast und so und die irgendwie groß aufgezogen
wird. Ja, aber der ist wirklich charmant, der Film, und das ist eben das, was du sagst, man merkt halt, dass der seine Figuren echt mag.
Ja, das ist das Wichtige.
Und ich war auch, also... Normalerweise ist ja dann so dieses Ding, jetzt erzählen die einen langen Zeitsprung und dann sehen wir nochmal irgendwelche ProtagonistInnen in alt. Das ist in der Regel immer so, ja, nett, aber kann man sich meistens auch schenken. Und hier war ich halt wirklich auch so, Alter, was?
Ist bewegend, ja.
Wie krass, also du erkennst die so hart wieder und dann siehst du die noch spielen, ne? Also da, ja, wo ich auch dachte, was muss das für ein aufwendiges Casting gewesen sein, Alter? Du musst ja erstmal Schauspielerinnen in dem Alter finden, die dann die Ähnlichkeit haben.
Ja.
Und dann musst du aber noch welche finden, die fucking Baseball spielen können. Also muss ja froh sein, wenn die sich in dem Alter überhaupt noch bewegen können. Und dann können die noch Baseball spielen.
Das ist krass, ja. Also. Das ist eine Menge Eventualität, die da zusammenspielen.
Ja, ja.
Also angeblich hat sich Spielberg wohl bei seiner Outro von Schindlers Liste hier an eine Klasse für sich ein bisschen orientiert. Also diese Endszene hat ihn wohl inspiriert, dann irgendwie diese Schlussszene mit dem Grabstein irgendwie zu drehen.
Ach.
Hat er wohl mal in einem Interview gesagt.
Okay.
Dass da Penny Marshall maßgeblich dran beteiligt war. Beziehungsweise ihn inspiriert hat.
Mhm. Das ist ja cool.
Aber ist auf jeden Fall krass, weil das Ding ist, du hast ja diesen ganzen Film vorher 2 Stunden begleitet, so, weißt du, und hast gesehen, welchen Weg die gehen und wie die Figuren zueinander stehen und weißt du, und wer Best Friends war und wer so erstmal ablehnend war. Und dann sind die am Ende wieder aufeinander getroffen, so in den letzten 10 Minuten. Mhm. Und hast ja richtig gemerkt, so, okay, weißt du, so du wusstest dann, wer ist und so. Das ist natürlich auch noch cool, wenn du den ganzen Background hast. Ey. Das ist schon geil. Als wenn du so eine Szene am Anfang packst, wo du noch gar nicht die Background-Geschichte kennst, weißt du, von denen oder wer das ist letztendlich, sondern nachdem wir die Story schon durchlaufen haben. Ist schon ein smarter Film, also ist gut.
Mhm.
Und,
okay, ich habe gerade mal geguckt, wer das besetzt hat. Alan Lewis unter anderem, aber sie ist hier als erste Casting-Person gelistet.
Mhm.
Die hat für eine Menge für Scorsese schon gecastet. Wolf of Wall Street, Killers of the Flower Moon.
Ah, okay.
Mhm. Departed, Ready Player One. Also ja, die hat schon eine Menge großer Sachen gemacht.
Ja gut, Ready Player One, Departed, also hat für Spielberg und Scorsese gecastet und jetzt für Penny Marshall offensichtlich schon für die bekannten
Regie-Größen. Ja gut, also Casting-Personen machen ja oft sehr, sehr viel, ne? Weil also du musst es ja wirklich über die Masse machen, sonst wird das nichts.
Ja, ja.
Die hat jetzt 110 Credits, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ach geil, sie macht auch diese Serienadaption von Kap der Angst.
Ah, okay.
Life After Goodfellas, eine Doku, die gerade produziert wird.
Das klingt so, als hätte sie für Goodfellas auch das Casting gemacht.
Ja. Das wird eine Doku, Celebrating the Scorsese Classic Goodfellas, plus a look at the real Henry Hill, the journey of young kid Henry Christopher Cerrone, since that breakthrough role and fitting tribute to the late, great Ray Liotta. Mensch, schön.
Doku-Stoff.
Weißt du nicht, was es bei einer Doku zu besetzen gibt? Ah ja, außer sie machen vielleicht irgendwelche Nachdrehgeschichten. Naja, jedenfalls Alan Lewis, jetzt habt ihr das auch mal gehört, es gibt Casting-Personen, die sollte man eben auch mal erwähnen, erst recht, wenn die so einen guten Job machen wie hier.
Ja, wenn man gerade positiv so ein Department erwähnen, dann kann man schon die Namen nennen.
Ja, cool. So, Punkte oder was?
Ja, gerne.
7,4 auf IMDb. Metascore ist bei 69. Letterboxd 3,8. Das ist wieder ganz gut, ey.
Voll. Von mir eine 8.
Nice, von mir auch. Kannst du klingeln.
Okay. Haben wir schon zweimal geklingelt heute, Mensch, bei den ersten beiden
Tests. Das ist ja nicht.
Dann rate ich beim letzten Mal einfach, was ich ihm gebe.
Guter Plan.
Ja, geil, bei den 8. Grüße an Dennis den Dritten, der ja viel in den 90ern unterwegs ist. Weil Flucht aus Absalom war, glaube ich, aus den 90ern. Der war aus den 90ern und Club der Toten Dichter war, glaube ich, sein letzter Auftragsfilm.
Ah, oh, ja.
Ebenfalls Prime 90s Film.
Ja, das ist ja bei uns ja an der richtigen Adresse.
Ja, ja. Wenn ihr noch was aus dem Jahr 97 findet, dann kann sich Lee auch garantiert an den Film erinnern.
Ja, ich meine, Armageddon haben wir hier noch nicht besprochen, ne?
Doch, hatte ich.
Echt?
Ja.
Stimmt.
Nice try.
Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt an, wo wir Dinge nochmal machen.
Ja klar, ja, ist klar. Erlaubt mittlerweile.
Ja.
Okay. So, dann mache ich mal weiter mit meinem Projekt.
Mhm.
Und ihr habt es mitgekriegt, wir haben in der letzten Episode 20 neue Lose gezogen. Wir ziehen jetzt wieder 2 neue Lose, aber es reicht nicht. Ich mache den Lostopf auch mal abseits dieser 22 Lose leer. Und wuche ein bisschen im Lostopf rum und habe einen Film rausgesucht.
Bist du nicht alleine, weißt du, ne?
Bin ich nicht alleine, nee. Aber ist ja mittlerweile alles erlaubt. Insofern, warum soll ich den Supporter-Volk den Spaß lassen? Ich will auch mal wählen. Und habe ich jetzt für ein Sequel entschieden, wo ich lang genug gewartet habe, ob der jetzt gezogen wird. Und jetzt habe ich mal French Connection geguckt. Und zwar den zweiten Teil.
Ja.
Weil der erste Teil war ein gemeinsamer Auftragsfilm, den haben wir hier gesehen. Das war eine skandalöse Erstsichtung von mir, weil ich den noch nie vorher gesehen habe.
Mhm, stimmt.
Und Hakan von Wir quatschen über Filme, kein geringerer als Hakan, der war auch mal kurzweilig Supporter bei uns und hat im Dezember 21 hat er diesen Film reingeworfen. Und von seinen 5, 6 Filmen, die noch im Lostopf rumgeistern, ist das einer von denen. Und jetzt habe ich den außerhalb der Reihe geguckt.
Mhm.
Habe auch die Geschäftsbedingungen beachtet und hab dich informiert, dass dieser Film kommen wird. Hast du mitgeguckt, oder?
Ich wollte, aber das habe ich nicht hinbekommen.
Hast du nicht geschafft,
war das nicht drin, nee.
Ja, kein Problem.
Aber der ist nicht von, der erste war von Friedkin, ne?
Der erste war von Friedkin, war ein legendärer Film.
Der zweite nicht.
Nee, der zweite nicht. Also einer der.
Also nicht von Friedkin.
Richtig, ja. Aber es ist trotzdem ein ziemlich bekannter Mensch, weil der erste Teil war natürlich einer der großen Filme der 70er. Popeye Doyle, weißt du, ikonischer Hauptcharakter, legendäre Verfolgungsjagd, wissen wir alle. Aber niemand redet halt von diesem Sequel.
Hm.
Und der hat 12 Millionen eingespielt, war finanziell ein Flop auf jeden Fall. Hackman war von vornherein sowieso skeptisch und musste überredet werden. Und statt Friedkin inszeniert hier John Frankenheimer.
Oh, gut, ist jetzt auch. Also nicht, ist kein Friedkin, ne? Aber kennt man auch.
Definitiv kein Unbekannter, weil Maturian Candidate, Grand Prix, Ronin jetzt in den 90ern sind seine Filme. Also auch jetzt kein No-Name.
Ronin habe ich ja immer verteidigt, ey, denn ich weiß noch, den habe ich damals mal. Wir sprechen schon von dem De Niro.
Ja, ja, genau.
War das nicht auch Gina Davis?
Spielt da Gina Davis mit?
Nee, wer war denn die Frau? Nein, pass auf, das war, oh, wie hieß sie, die Frau bei Californication gespielt hat? Sie war das. Natasha McElhone.
Ach ja, ja, ja.
McElhenney heißt sie,
ja,
glaube ich.
Aus
McElhenney,
so
wird das ausgesprochen? Ja, genau.
Mhm, genau.
Sie war das.
Die war dabei, ja, kann sein, ne? Stimmt.
Den habe ich damals, meine ich immer so, ey, Ronin müsst ihr gucken, ist ein geiler Film.
Ich mochte den auch, ja.
Ich weiß nicht, ob der so gut geil ist, wäre mal interessant.
Das war eine interessante Neusichtung, weil den habe ich auch vor Ewigkeiten gesehen, aber ich habe den auch gut in Erinnerung. Also der kam, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit wie Heat und dadurch stand der immer im Schatten so, weil wenn du De Niro 90er so musst du Heat gucken, weißt du, und dann Ronin wird wahrscheinlich dann eher in zweiter Reihe genannt.
Ja.
Aber trotzdem fand ich den auch gut.
Okay. Wie viel später kam denn jetzt French Connection 2?
French Connection 2 ist aus dem Jahr 1971, habe ich notiert. Das muss doch der erste Teil gewesen sein, Alter.
Ich wollte gerade sagen, das kann fast nicht sein, oder?
Ich glaube, ich habe hier tatsächlich das Jahr des ersten Teils notiert und habe hier Scheiße gebaut. Ja, tatsächlich. Der erste Teil ist von 71, der zweite Teil ist von 75. Also der kam.
Ach, okay, ganze 4 Jahre später.
4 Jahre später und auch das war ein Kritikpunkt von Gene Hackman, dass er gesagt hat, ihr habt euch viel zu viel Zeit gelassen.
Ja, eben, ja.
4 Jahre sind ins Land gezogen, niemand redet mehr über French Connection von vor 4 Jahren. Wie soll das jetzt gehen mit einem Sequel? Aber hat sich dann doch noch irgendwie bereit erklären lassen, diesen zweiten Teil zu drehen.
Mhm.
Und das Problem des Films ist, verglichen zum ersten Teil, kleiner Spoiler für den ersten Teil. Ich und einige andere Filmfans liebten ja dieses pessimistische, ambivalente Ende des ersten Teils.
Mhm.
Weil, wie gesagt, spult vor, wenn ihr den jetzt gar nicht gesehen habt. Aber die Gesetzeshüter haben ja am Ende nur den Tropfen auf den heißen Stein vollbracht. Was die Flut an Drogen angeht, die irgendwie aus Marseille die USA flutet, weil der Kopf der Bande entkommt ja am Ende.
Mhm.
Das heißt, die schaffen zwar irgendwelche Handlanger zu erschießen, aber der Kopf, der letztendlich diesen ganzen Drogenhandel irgendwie ins Leben gerufen hat, der ist wieder auf dem Weg zurück nach Marseille und alles geht weiter seinen Weg. Und das war ja so ein Ende, wo du gesagt hast, Alter, wie geil ist das denn?
Mhm.
Typisch New Hollywood, eben kein Happy End und alle kriegen ihre gerechte Strafe.
Mhm.
Und jetzt kommen wir zu diesem Teil. Dieser Fakt wurmt natürlich Popeye Doyle wie unser Hauptcharakter hier heißt, Gene Hackman. Und so reist er nach Frankreich, um den Kopf der Schlange praktisch, Alan Charnier, wie er heißt, zu Fall zu bringen.
Okay.
Und als er ankommt, hat der örtliche Inspektor Barthélemy, der ihm halt zur Seite gestellt wird. Und das ist so der Typ, der ihn halt so ein bisschen einweisen soll und der ihn auch so ein bisschen in die Schranken weisen soll. Aber er hat ein Problem mit ihm, weil er hat halt alle Hände voll zu tun mit Doyle, weil Doyle sich nämlich an keine Regeln hält und eben dermaßen verbissen und nach mir die Sintflut irgendwie auf die Spur seines Nemesis setzt, dass die französischen örtlichen Gesetzeshüter da wirklich nur Probleme mit ihm haben und nur Stress mit ihm haben, weil er halt, weil das halt heißt so, jetzt halt mal die Füße still, so, wir haben jetzt eine Ermittlung so und er platzt halt irgendwie rein, so, weißt du. Und,
haben die Belmondo noch nicht kennengelernt oder was da los?
War wahrscheinlich vor dem Belmondo-Film.
Nee, also ich meine,
heute nicht, ja.
Hatten doch neulich gerade einen, wo Belmondo genau sowas macht. Ey, was ist denn da in Frankreich los?
Ja, das ist ja, ich habe auch kurzzeitig
war
überlegt,
auch ob
ich
Marseille, oder?
Ja, ich habe mich kurzzeitig überlegt, ob ich mir angucke, weil da war ja die Doku drauf. Die Schnodder-Doku ist ja von der Scheibe und Nein. Du hast mir, dadurch habe ich mir die Scheibe auch ausgeliehen und habe überlegt, ob ich mir den auch angucke.
Ja.
Aber bis jetzt noch nicht geschafft.
Okay.
Das Problem ist, dass Gene Hackman mit dieser Darstellung von Popeye Doyle jetzt in dem Sequel so ein bisschen den ersten Teil besudelt. Weil er war ja im ersten Teil auch schon ein bisschen rassistisch unterwegs mit den Schwarzen und so, als er da ermittelt hat. Aber Alter, wie fragwürdig er hier teilweise vonstatten geht und du hast so ein bisschen so ihn so als zentrale Figur zwar gekauft, aber hier im Sequel, Alter, holtert und poltert er durch Frankreich, nennt halt alle Froschfresser grundsätzlich, die in den Weg kommen.
Oh boy.
Und wundert sich halt auch, dass niemand Mickey Mantle kennt und irgendwelche Baseballspieler und sagt halt so, was seid ihr für Wichser, Alter, dass ihr unsere großen Legenden des Baseballsports halt irgendwie nicht bei Namen kennt, wo wir wieder bei, wo wir gerade
übergegangen haben. So, who cares?
Alle so, was ist Baseball? Ja. Aber ein ganz interessanter, aber auch viel zu viel Raum einnehmender Part dreht sich um Popeyes Clean werden, nachdem man ihm nämlich Heroin gespritzt hat, nachdem die bösen Buben ihn mal gefangen nehmen.
So.
Und dann halt auch irgendwie drogensüchtig. Also dafür sorgen, dass er drogensüchtig wird. Und dann, das ist auch ganz cool, wie er dann wieder versucht wird, von den Gesetzeshütern irgendwie clean zu werden und eingesperrt wird halt. Und dann voll auf Turkey dann versucht, wieder klarzukommen.
Okay.
Ja.
Ja, also klingt schauspielerisch interessant, aber tut das der Handlung gut?
Nee, weil es hat diesen Film nicht gebraucht und es gibt diesen...
noch so einer.
Ja, und es gibt halt dieses, ja genau, noch so ein Sequel, was man nicht wirklich braucht. Also es gibt am Ende eine, wenn du so willst, einen Abschluss der Klammer. Und das finde ich ja gerade...
Zum ersten.
Genau, zum ersten. Und das finde ich ja gerade gut, dass es diesen Abschluss beim ersten Teil eben nicht gab. Und warum es jetzt diesen zweiten Teil mit diesem Abschluss jetzt geben muss, ist halt für mich unnötig. Also... Der macht einige Sachen ganz cool und interessant, weil es gibt zum Beispiel eine Verfolgungsjagd, die wir aus der POV von Hackman sehen, wo er dann praktisch irgendwie so eine Schranke aufstößt und du siehst halt so seine Hand, wie er diese Schranke aufstößt, so voll in 3D-Optik. Bisschen Giallo oder bisschen so
Hardcore
Henry, genau, an den dachte ich. Fürs Jahr 75 schon nicht ohne.
Aber ja, wobei wir hatten noch hier, war das Black Friday oder wie hieß der? Wo du das auch hast?
Black Friday.
Nee, oder man, wie hieß der denn, wo dieser Typ da in das Sorority-Haus eindringt und da anfängt, Leute umzubringen?
Ach, das war Black Christmas, oder?
Black Christmas, okay.
Ja.
Da siehst du doch auch immer seine Hand.
Ja, ja, stimmt. Aber gut, so ein Horrorfilm und Jolly hat man es ja auch gemacht, aber so eine Verfolgungsjagd in so einem Thriller, in so einem Krimi,
abgefahren.
Finde ich das eher ungewöhnlich, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, der ist dem ersten Teil, der ein ikonischer Film in allen Belangen ist, ist er komplett unterlegen, in allen Bereichen. Also beide Teile basieren ja auf wahren Begebenheiten, weil es gab ja die French Connection und so und diesen Drogenhandel, das wissen wir. Von amerikanischer Seite ist noch Ed Lauter dabei, den kennt man definitiv, das sind die einzigen beiden amerikanischen Schauspieler, Gene Hackman und Ed Lauter, die hier zu sehen sind. Aber neben
der
Hackman
spielt
halt,
auch die ganze Zeit in Frankreich. Ja?
Okay. Der spielt die ganze Zeit in Frankreich tatsächlich, also ganz am Anfang sehen wir ihn halt da zum Flughafen eiern und dann rüberfliegen und so. Aber der ganze Film spielt ansonsten tatsächlich in Marseille und anfangs in Paris.
Okay.
Aber Hackman übertreibt hier halt. Also wirklich, der hat halt sämtlich, also so das letzte bisschen Sympathie, was man ihm noch irgendwie schenken kann, verbaut er sich, indem er hier nur Scheiße baut, indem du dich fragst, Alter, warum macht er das? Indem er so verbissen und rassistisch ist, jeden Froschfresser nennt, alle beleidigt und überhaupt nicht nachvollziehen können, wie die reagieren halt. So, weißt du, er will halt irgendwie, er will halt einen Whisky bestellen in der Bar. und sagt, trink mal was mit mir. Und der Franzose gießt sich halt irgendein, keine Ahnung, irgendein Cognac ein oder so. Und der so, was ist denn das für eine grüne Brühe, die du dir da reinpfeifst und so weiter. Kannst dich trinken wie ein Mann oder so, weißt du. Also von wegen so, macht ihn dann an für das, was er sich eingießt, weißt du. Von wegen so, ey, ihr Froschfresser, ich kann euch nicht nachvollziehen. Und so,
also einfach eine Menge Fremden hast, ja.
Eine Menge Fremden hast und so holtert und poltert er sich hier durch French Connection 2.
Aber, also du meintest vorhin, der besudelt damit so ein bisschen den Ersten. Es klingt für mich gerade so, als würde der Erste, weil er so gut ist, diesen hier schlechter machen.
Das auch.
Und das auch. Ja. Schön, funktioniert in beide Richtungen.
Funktioniert in beide Richtungen, aber ein Grund mehr, warum ich sage, auch wenn er jetzt nicht schlecht ist, hat sie nicht gebraucht. Und das Ganze geht über 104 Minuten und Hackman sollte Recht bewahren. Also es, jetzt hätte ich natürlich einen Redford-Film bringen können, weil der auch sehr zeitnah gestorben ist. Aber ist ja, Hackman ist ja auch nicht allzu lange her, dass er von uns gegangen ist. Insofern fand ich es auch mal schön, mal einen Film mit ihm zu bringen. Deswegen habe ich French Connection mal aus dem Lostopf gefischt.
Naja, zumal was ich zumindest bis jetzt immer gesagt hätte, ist, dass der halt immer gut ist. Auch egal, wenn der Film nicht gut ist, ja, ist Gene Hackman halt immer gut.
Ist auch, aber so wie sein Charakter des Popeye Doyle hier halt geschrieben ist, das ist halt das, er holt halt das Beste draus, aber sympathisch ist er nicht.
Hast du irgendwas zur Entwicklungsstory gelesen? Weil das klingt so ein bisschen für mich jetzt wieder nach so einem Modell, wo sie irgendwie ewig dran rumgeschrieben haben und tausendmal umentschieden und sonst was, weil das kann ja wohl nicht die zündende Idee gewesen sein, diese Geschichte. Dass der dann loszieht, um den Capo zu holen, mehr oder weniger alleine, und dann endet das in der Drogensucht und sonst was. Also, what the fuck, Alter?
Na, zumindest muss man das im Film lassen, dass er auf jeden Fall nicht den ersten Teil einfach komplett identisch aufrollt und sagt, so, jetzt haben wir hier Popeye Doyle wieder mit einem anderen Fall in Amerika und wieder eine andere Drogenbande, sondern er spinnt halt die Story wirklich konsequent weiter. Und dann geht's halt so, von wegen, dann schlagen wir der Schlange den Kopf halt irgendwie im eigenen Nest ab, so, weißt du, und gehen halt nach Frankreich.
Ja,
aber es ist dieses Fish-Out-of-Water-Ding.
Okay.
Aber schwierig. Er ist ja auch nicht schlecht, weißt du, aber so, was so 70er-Jahre-Thriller angeht, da habe ich schon wesentlich bessere gesehen, also.
Schade.
Du warst ja trotzdem Hackman und du hast ja Verfolgungsjagden und Schießereien und so, also so ist ja nicht, ist jetzt nicht so, ist jetzt keine Komplettgurke, aber er muss sich messen lassen mit dem ersten Teil und da zieht er den Kürzeren.
Klingt so, ja.
Piu, piu.
Schade.
Ja, French Connection für Hakan. Grüße gehen raus an die Wir quatschen über Filme Crew und dann komme ich zu den restlichen Punkten. IMDb 6,7. Metascore 68 und Letterboxd bei einer 3,4.
Metascore 68, Alter, das ist ja gar nicht schlecht.
Ja, schlecht ist es nicht, aber überleg mal, was für ein Vorbild der erste Teil, also was der wird ja immer genannt bei den 70er-Jahre-Filmen, bei den besten. Der hat Filmgeschichte geschrieben mit der Verfolgungsjagd und hier hast du halt eine 68.
Boah. Ich sag 6.
Das ist korrekt.
Schön.
Sehr gut. Ja, French Connection 2, 6 Punkte von mir. Volltreffer.
Ja. Okay, da haben wir noch einen.
Ja, dann machen wir noch für Tintifax den Film Friendship aus dem Jahr 2024.
Ein A24-Film.
A24, insofern früher oder später von dir wahrscheinlich eh auf der Liste.
Mhm. Ja, der war schon auf der Liste.
Der war schon auf der Liste. Ich habe nichts davon gehört, muss ich zugeben.
Gar ja nichts, gut, ich glaube, du hast mit Tim Robinson wahrscheinlich auch nicht so viel am Hut, ne?
Hast du den so aus deinen Comedy-Formaten und so? Ja, also du weißt, wer das ist.
Ja, klar.
Mir war der komplett fremd.
Ja, siehst du. Nee, hab ich so hier nicht schon mal über Detroiters gesprochen?
Glaube nicht.
Okay.
Ist mir nicht bekannt.
Hm. Na, ja, weil da ist er eine der beiden Hauptfiguren und
okay.
Ja, ich kenne so ein paar Sachen von dem.
Ja, der kam mir bekannt vor und dann habe ich recherchiert, was der noch so gemacht hat und dachte so, okay, das klingt alles so nach Sachen, die Lee gesehen hat, aber bei mir klingt da nichts.
Er ist auch ein Typ, der eigentlich immer die gleiche Figur spielt.
Hm.
Er ist immer dieser dummtreue, sehr eigentlich im Herzen guter Typ, aber der sich halt blöd anstellt.
Und hier als Film.
Ja. Und das war für mich ein sehr interessantes Ding, aber gut, da kommen wir gleich noch zu.
Mhm.
Erstmal Punkte raten.
Ja, wer liegt vorne?
Jetzt heute?
Mhm.
Du.
Ich liege vorne, dann fange ich an.
Mhm.
Ich sag eine 6,5.
Mhm. Witzig, habe ich mir für dich auch aufgeschrieben.
Mhm.
6,5. Yes, sir. Ja, weil das war für mich echt interessant zu sehen, ob eben er so, weil für mich in einem Serienkontext hat er ganz gut funktioniert bisher mit dieser Art.
Mhm.
Aber es war spannend.
War das so ein Ensemble-Ding oder war er da definitiv die Hauptfigur bei diesen Serien? Also?
Also jetzt bei Detroiters zum Beispiel war er an der Seite von, das gibt's ja nicht, Sam Richardson.
Ah, okay.
Da gut, waren das also zwei beste Freunde in der Serie, die Troiders. Und das hat in der Dynamik sehr, sehr gut funktioniert, aber eben komplett gleiche Figur eigentlich. Und das hat mich schon interessiert, weil ich eben aus den anderen Formaten von ihm halt weiß, er ist im Grunde immer diese, es ist halt, er hat fast schon damit so eine kleine eigene Sorte Comedy. Mhm. Und mich hat echt interessiert, ob das auch über eine ganze Filmlänge funktioniert.
Verstehe.
Ja.
Werden wir jetzt rausfinden.
Oh ja.
Hast du denn vom Regisseur und Drehbuchautor Andrew DeYoung schon mal irgendwas gesehen?
Aber hallo.
Ja? Ich wusste das, weil ich habe die Filmografie gesehen und dachte so, okay, Lee sagt das bestimmt alles.
Ich glaube, also so 80% seiner Serien habe ich wahrscheinlich gesehen, Alter. Ja, er hat viel Fernsehen gemacht, ne? Aber ich glaube, Our Flag Means Death, über die habe ich mir hier mal gesprochen.
Ach, die Piratenserie.
Ja. The Decameron hat er ja auch gemacht, diese Comedy-Adaption von dem alten Stoff. Mhm. Miracle Workers hat er einige Folgen gemacht. I Love That For You, diese Home-Shopping-Sache.
Ja, alles auf deinem Mist gewachsen.
Dave, nichts vorgesehen. Auch sowas, hast du auch nicht gesehen. Okay, ja, also Andrew DeYoung ist mir ein Begriff.
Witzig. Ja, das ist der eine Banause auf jeden Fall besser aufgestellt.
Ja, und der hat das hier auch geschrieben und eben inszeniert. Und rausgekommen ist Friendship. Ein Film, der eine Stunde 40 geht und Rated R ist. Das hat aber, glaube ich, primär mit der Sprache zu tun wahrscheinlich. Mhm. Ja, die Handlung ist halt eigentlich so easy, ne? Es geht um so eine kleine Vorstadtfamilie, wo Tim Robinson der Mann ist, Katie Mara ist die Frau. Mhm. Und es gibt einen Sohn in Form von Jack Dylan Grazer, den wir ja auch schon diverse Mal hatten. Mhm. Und das Ganze in einer Vorstadt, also ne, so ein recht kleines Vorstadtszenario. Und dann zieht nebenan ein neuer Typ ein. Ein sehr charismatischer neuer Nachbar. Und unsere Hauptfigur, Craig, ist schockverliebt. Und ja, sieht in ihm einen neuen Freund. Das geht aber aus seiner Perspektive halt eine ganze Ecke weiter als aus der Perspektive des neuen Nachbars Austin, gespielt von Paul Rudd. Und so geht's halt um, naja, Male Bonding im Grunde. Hm. Also um Freundschaft, wie der Titel schon verrät. Die ja. aber ab einem gewissen Punkt dann ein bisschen kippt und halt sehr einseitig ist. Und es, also so soziale Unbeholfenheit, würde ich mal sagen, ist schon auch ein großes Thema in dem Film.
Ja. Ich war mir am Anfang nicht sicher, weil ich wusste gar nichts von dem Film. Ich wusste nicht, worauf ich mich hier einlasse. Und ich dachte erstmal, es geht so ein bisschen in diese Insel-Richtung. Wo sie sich dann untereinander getroffen haben, da dachte ich so, okay, jetzt geht es vielleicht darum, dass die Frauen irgendwie degradiert werden oder dass die keine Rolle mehr spielen und dass er dann irgendwie aufblüht, weißt du, bei denen, aber es hat dann damit nicht wirklich was zu tun.
Nee, sondern es geht einfach darum, dass er ein weirder Typ ist, der ziemlich alleine ist und jetzt einen potenziellen neuen Freund hat, der aber irgendwie nicht das Gleiche möchte wie er, zumindest nicht in diesem Ausmaß.
Stay curious.
Weil Craig einfach fucking weird ist.
Ja, Craig ist weird. So kann man es formulieren, ja.
Wie fandst du das?
Nicht gut.
Ich hab's geahnt.
Weil wir haben hier eine Hauptfigur, Alter, der für mich ein unerträglicher Psychopath ist, dem wir folgen, wie er sich halt maximal unangenehm verhält in verschiedenen Situationen. Und da habe ich mich oft gefragt, Alter, wo ist hier der Witz dabei? Weil ich so lustig war es nicht. Weil du hast ja so eine ähnliche Dynamik, hast du ja zum Beispiel bei Cable Guy gehabt. Wo ja Jim Carrey, weißt du, wo auch eine Freundschaft sucht, aber es stößt nicht auf Gegenseitigkeit, diese Freundschaft.
Ja, okay.
Und dadurch entsteht die Komik.
Ja, das ist aber für mich eine andere Schiene Komik, weil...
Eine, die funktioniert, ja.
ja, das ist halt jetzt natürlich der berühmte Schuss ins Blaue, ne? Ob das bei dir funktioniert oder nicht. Ich hätte gedacht, dass es schon auch ein bisschen funktioniert, weil dieses... Der Film ist halt über 90% der Laufzeit ist er einfach awkward.
Ja, ist er.
Ne, weil du hast aber eben auch dieses so awkward Stille, awkward Comedy und es sind einfach ganz viele Situationen, wo du dir schon immer denkst, oh nein,
so Fremdschirm,
Alter,
Fremdschirm
oh
der
Gott,
Film.
Nein,
ja.
mach das nicht, ey. Und ich finde aber, so wie er das spielt, glaubst du ihm, dass er so ist. Ne, also ich habe hier nicht, ich habe hier nicht permanent gedacht, Alter, wie kann man sich so blöd verhalten? Weil er spielt es halt schon so, dass er sich da maßlos reinsteigert. Und oh, der hat gesagt, er spielt Instrumente und er findet das und das cool. Dann rennt er los und kauft sich das scheiß Drumset.
Ja, ne?
Also so, er ist dann halt auch wirklich
Farbe,
committed eben. Und geht da all in und kriegt das halt nicht zurück. Und die Unfähigkeit, damit umzugehen, das ist die Comedy. So, und das ist halt schon bedingt lustig, aber ich stehe schon auch eben auf dieses, es ist einfach weird. So, weil er halt dann eben immer wieder in Situationen so übersprungsmäßig Dinge macht, die nicht wirklich lustig sind, aber wo du eben so ein bisschen ins Fremdschämen kommst.
Hm.
Und das hat mich dann doch einigermaßen unterhalten. Also ich fand es bei weitem nicht so gut wie andere, weil ich habe mir so ein paar Rezensionen durchgelesen, nur Flatterboxd und Co. und dachte, Alter, okay. So, weil ich fand es zu keinem Zeitpunkt so, dass ich da laut aufgelacht habe oder so.
Mhm.
Aber ich fand es halt immer so weird, dass mich das unterhalten hat, weißt du?
Mhm.
So, ich stehe ja schon auch eben auf so eine Weirdness.
Naja, ich mag grundsätzlich Weirdness auch und ich fand es auch interessant, wie ihn am Anfang und wie er dann so voll so euphorisch war, weißt du, weil er mal so ein Abenteuer erlebt, weil er in diese Kanalisation runterführt und dann will er mit seiner Frau halt auch dieses Abenteuer erleben, aber auch wie er sich danach verhält, wo sie sich dann verläuft und so, das ist so, das war für mich nicht mehr nachvollziehbar und ich habe schon gemerkt, dass
also
der
irgendwie hat schon auch ein bisschen was gefehlt, ne, das darfst du nicht
okay. Jetzt
falsch verstehen, weil ich eben auch dachte, es hätte nicht geschadet, wenn ihr uns kurz erzählt hättet, was sie an ihm findet und warum die überhaupt zusammen sind und so, ne? Weil die Dynamik hat sich dann doch öfter eher nicht erzählt als
eben,
erzählt.
Ja. Hm.
Aber eben, es gab halt, also ich mag ja, wenn ich mich über Dinge wundere, die mich nicht stören, dann finde ich das unterhaltsamer, als wenn es alles sonnenklar ist.
Hm.
Und nicht unterhält. Was ich meine?
Ja, klar.
Und irgendwie hatte der genug Weirdes, dass mich das gut dran gehalten hat und ich fand das aber auch. Also da wäre so viel mehr drin gewesen.
Ja, ja. Also ich fand auch ein paar Szenen, fand ich schon ganz interessant, aber ich habe dann schon gecheckt, dass der wahrscheinlich dann als schwarze oder als skurrile Comedy funktionieren soll und dafür fand ich ihn einfach überhaupt nicht lustig. So. Und das ist natürlich ein kleines Problem.
Bei ja, dieser Art. Muss nicht sein, ne? Weil es ging mir ja sehr ähnlich und das hat mich trotzdem unterhalten.
Okay. Parrot fand ich ganz cool tatsächlich, die relativ uneitel unterwegs ist.
Mm.
Aber ich habe halt in der Art dieser Filme, wie gesagt, ich habe so ein paar Vorbilder vor mir, die mag ich mehr.
Ja, das wurde auch natürlich schon sehr oft viel besser gemacht.
Mm. So diese so die Typen mittleren Alters, die so in die Midlife-Crisis kommen und dann versuchen nochmal irgendwie Leidenschaft zu spüren und so, hat man auch bei Weatherman zum Beispiel mit Nick Cage und so, finde ich tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt.
Mhm.
Da waren ja einige Filme, die das so aufgezogen haben und die eher so über die schwarzhumorige Schiene funktionieren, aber hier so, wie er durch die Scheibe da gerannt ist und so, ich dachte nur so, oh, Alter, was für ein Idiot, ey. Naja.
Ja, aber ich finde eben dadurch, dass man merkt, dass er einen moralischen Kompass hat und irgendwo auch ein gutes Herz und einfach nur mit den Kommunikationsmitteln von einem Sechsjährigen unterwegs ist,
ja. Hat
das irgendwie einen gewissen Charme.
Ja, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite ist auch mehr mitleidenswert als alles andere.
Ja, ja, voll. Aber jetzt guck mal, vergleich das mal mit der Hauptfigur aus Love, weil der ist im Grunde auch bemitleidenswert, dass der nichts dazu lernt.
Was für eine Wahl, Alter. Sodom und Gomorra. Jetzt sucht über was aus.
Pest oder Cholera.
Ja,
hier.
Pest oder Cholera, genau so war das.
Choice is yours.
Mm, stark.
Mhm.
Ja, vielleicht sollte der Hauptcharakter aus Friendship mal mit dem Hauptcharakter aus Love zusammen einen Film drehen.
Das wäre mal was.
Liebe, das angucken.
Nee, also muss nicht sein. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ich glaube, dass hier A24 drauf gestanden hat, hat mir insofern geholfen, als dass ich das jetzt halt von meiner Liste abhaken kann.
Mhm.
Aber auch wenn ich hier recht versöhnlich bin, was die Punkte angeht, ist dann doch so die Enttäuschung darüber, dass die hier nicht mehr rausgeholt haben, ein bisschen größer als der Spaß, den ich mit dem Film hatte.
Okay. Wahrscheinlich hast du ihn direkt nach Man Seeking Woman gesehen und dachte so, Alter, was für eine Comedy.
Was das für 10 eine Punkte, fette Alter. Comedy. Ja, genau.
Im direkten Vergleich.
Nee, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her jetzt, dass ich den gesehen habe.
Mhm. Ja, trotzdem Grüße an Tintifax.
Ja, weißt du, wie er zu dem Film steht?
Der hat ihm 4 Sterne gegeben bei Letterboxd, glaube ich. Also okay. Zwei Leute haben den gelockt bei Letterboxd, den hat so gut wie gar keiner gesehen. Der eine 4 Sterne und der andere irgendwie 2, wo ich gesagt habe, ja gut, da ist wahrscheinlich dann die Range. Manche lieben den Film und andere, so wie ich, sehen ratlos diese 100 Minuten, stehen ratlos diese 100 Minuten durch. Meine Fresse, Alter. Ich habe mir mal einen Satz vorgenommen, ey.
So, jetzt gucken wir doch mal, wie das bei mir aussieht. Ich folge ja noch weniger Leuten, deswegen hat den wahrscheinlich gar niemand in meinem Umfeld gesehen.
Mal checken.
Doch, Tom.
Tom hat ihn gesehen?
Ja.
Ja, siehst du, den habe ich unterschlagen.
3,5 Sterne von Tom.
3,5 von Tom, okay, der ist in der Mitte. Mhm. Schauen wir, wo wir sind, oder? Wollen wir die restlichen Punkte nennen?
Ja, 6,8 sind es auf IMDb bei einem Metascore von 72.
Mhm.
Letterboxd 3,5. Und da reihe ich mich ein. Ich bin bei 7 Punkten.
7 Punkten von dir?
Ja.
Alter.
Ja, jetzt kommst du, ey.
Jetzt komme ich mit 4,5.
4,5? Oh, fuck.
Ja, 4,5 leider nur von mir, also.
Ja, dann hast du doch deinen Kosmetikpunkt gemacht.
Habe ich meinen Ehrenpunkt geschafft?
Ja, natürlich.
Jawohl, Alter, du genau hast, das leider.
Du bringst es auf 2 Miese und ich, Alter, bin bei 5 Miesen.
Hey.
Weil ich halt beim ersten richtig daneben gehauen habe. Da bringen auch 2-0-Runden zwischendurch nichts.
Na gut. 5-1. Ey, trotzdem kein ruhmreiches Gesamtergebnis, aber gut.
Ach so, nee, das stimmt wohl, ja. Aber ich meine, ich habe heute mit 2 Tipps 5 Miese geholt. Das ist schon, das ist auch ordentlich.
Ja, hast dich bei Love gut verschätzt und bei Friendship auch, definitiv. Das waren die beiden, die haben gut reingekackt, die beiden Filme.
Ja, 5-1 ging dieser Monat aus. Jetzt haben wir ja noch was vor.
Jetzt haben wir noch was vor, ja. Jetzt gibt es noch 2 frische Lose für Oktober. Wer soll für wen ziehen?
Ich glaube, ich habe das letzte Mal entschieden. Nee, pass auf, du hast das letzte Mal entschieden, dass du für dich, dass du dein Schicksal selber in der Hand haben möchtest, glaube ich.
Okay.
Und deswegen ziehe ich jetzt für dich.
Ja, hätte ich eh vorgeschlagen, dass wir wieder gegenseitig ziehen, ohne dass ich mich erinnern kann, wie es das letzte Mal war. Aber dann zieh mal meinen los.
Guck mal, ich greife hier ganz an den Boden.
Zieh mal French Connection raus. Haben wir aufgeräumt.
Ja, ich halte ihn jetzt eher noch hier, weil das ist ja immer das Potenzial, dass da eine Karteileiche drin
ist. Könnte sein.
Schlummert. Ey, von Tintifax.
Tintifax schon wieder, Alter.
Yes, was? Hat er Januar diesen Jahres reingeschmissen. House of Tolerance aus dem Jahr 2011.
House of Tolerance wieder für Tintifax. Okay, gerade deinen Auftragsfilm gehabt und schon ein Los.
Guck mal, hier, Schlag auf Schlag geht's.
Sagt dir das was?
Nö.
House of Tolerance, mir auch nicht.
Du musst ja angucken. Warte mal, ich guck mal parallel, während du da in der Lostrommel wühlst. House of Tolerance.
Ich bin nicht ganz an den Grund der Kiste gegangen, sondern irgendwo mitten raus.
So, so. Darf ich mir, ist das ein Statement?
Okay, das ist wirklich wie verhext, weil vor Friendship hatten wir die Rezension eine Klasse für sich, für Dennis den Dritten und am Ende Tintifax und jetzt habe ich ein Los für Dennis den Dritten.
Okay, wow.
Virus. 99 oder ist das ein 89? Ist das ein 8 oder 9? Ich glaube, Virus ist von 99.
Ja, 99.
Ja, Virus für Dennis den Dritten. Im September 24 reingeworfen.
Den kenne ich schon.
Auch noch recht frisch. Ist das der mit Jamie Lee Curtis?
Das weiß ich nicht mehr.
Klingt so nach diesem... Nach
dein
diesem
Film ist übrigens ein französischer Film.
Oh, französisch?
Oh, oui, oui.
Aha. La Maison de Tolerance.
Nee, Originaltitel ist La Polonie de Souvenir de la Maison Close.
Okay.
Bop. Ein Kostümdrama.
Ein Kostümdrama, da bin ich immer gespannt.
Ja, kannst du gespannt sein, da hast du wirklich mal ein Period Piece.
So, jetzt gucken wir
mal. So, ja, Jamie Lee Curtis, du hast recht.
Ah, der war's, okay.
Ja, den kenne ich. Geil, das wird was. Metascore 19. Möchtest du tauschen?
2,6. Ich habe ihn nicht gesehen, aber...
Ach, ist ein Bombenfilm.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Rewatch wird fällig, um zu gucken, ob der wirklich so scheiße ist, wie du ihn in Erinnerung hast.
Ah, fucking hell.
2,6.
Naja, es ist ein Body-Horror-Film, aber das ist natürlich jetzt, das ist immer halt ein Bereich... 99 und dann viel CGI und so. Ich, boah.
Ja, ist schwierig.
Mhm.
Aber wir haben ja schon festgestellt, dass Dennis der Dritte offensichtlich großer Fan ist dieses Jahrzehnts.
Ja.
Und auch der ist daraus. Da verzeiht er auch ein bisschen.
Das kann was werden. So, also das wird es jetzt irgendwann im September, nee Quatsch, im Oktober geben.
Die hübsche Französin, nackte Beine auf dem Plakat. Nee, den tausche ich natürlich nicht. 3,9, das klingt auch erstmal gut.
Gehst sofort dabei, ja.
Ich guck den.
Okay.
Ich gucke. Ja, Grüße an diese beiden Herren.
Mhm.
Und ansonsten haben wir noch 20 andere Lose, die wir abhaken werden demnächst. Also
ja.
Freut euch darauf.
Yes.
Ja, cool. Wir waren ja richtig schnell durch hier. Anderthalb Stunden knapp.
Wirklich?
Mensch.
Waren wir so fix?
Fixe Episode.
Was ist da los?
Weil ja die Support-Episode ging ja.
Als sonst.
Support-Episode ging ja länger fast.
Das ist wirklich. Müssen wir das jetzt noch künstlich in die Länge ziehen hier?
Nee, müssen wir nicht. Können wir theoretisch auch hier einfach uns verabschieden und sagen, danke fürs Hören und wenn ihr Bock habt, auch Lose in den Topf zu schmeißen oder Auftragsfilme aufzutragen, wo kann man da hin? Was kann man da machen mit seinem
Was
Geld?
Kann man denn da machen?
Was kann man da machen?
Ja, ihr könnt Hast uns die sponsern quasi. Ihr könnt uns Geld zuschmeißen,
ja,
wie ihr wollt. Eigentlich ist uns der Weg, auf dem ihr das macht, auch egal. Also ihr könnt uns auch direkt über PayPal was schicken. Aber
geht auch.
Alternativ kriegt ihr was zurück, wenn ihr uns auf Patreon und Steady supportet.
Mhm.
Da sind wir nämlich vertreten auf beiden Plattformen. Und es gibt unterschiedlichste Pakete, je nachdem, wie viel ihr ausgeben möchtet.
Ja.
Ist ganz einfach, wer am meisten zahlt, darf am meisten.
Das stimmt. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir machen auch sonntags für die Leute bei Patreon und Steady direkt Episoden nochmal separat, die nur dort gelauncht werden.
Ja. Und da sind wir jetzt auch schon bei 275.
Ja.
Kommt was zusammen, 276 sogar. Ne?
Richtig. Wird was geboten.
Ja, ja.
In diesem Sinne, schaut mal da rein, über den Linktree findet ihr alles, was ihr braucht. Aber wenn ihr so Bewegbarnhausen und Patreon googelt oder Steady, dann kommt ihr sicher auch auf die richtige Seite.
Ja, hoffentlich. Sonst müssen wir da noch mehr Hinweise zu raushauen. Machen wir dann.
So sieht's
ganz
aus.
Schmerzfrei.
Also bis jetzt ist uns noch nicht bekannt, dass jemand das nicht gefunden hat, aber uns sponsern wollte, aber irgendwie.
Nee, wobei, wie sollen die Leute, die uns nicht finden, uns Bescheid geben?
Na, bei Instagram per Nachricht zum Beispiel eine Variante oder so. Von wegen so, ich wollte, aber ich habe nichts gefunden. Mit der Stimme auch.
Bitte helft mir mal. Ja, klar.
Nee, bin also dann bei Brazzers
gelandet. Das ist ja das Ding, wenn sie einen Instagram-Account gefunden haben, dann haben sie auch den Linktree gefunden.
Naja, der ist ja schon ein bisschen versteckt auf der Instagram-Seite.
Was?
Aufs Profil gehen.
Ja.
Was ist ein Linktree? Da sind viele Fehlerquellen.
Oh je.
Mhm. Du hast mir beigebracht, man muss von dümmstmöglichen ausgehen. Deswegen, wenn ihr den Linktree nicht findet oder ja, wenn ihr nicht wisst, wo der wächst, dann frag mich. Schick mir eine Nachricht.
Wenn du hast keine Gefühle, dann ich kann auch nichts machen.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.